Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid live hier auf meinsportradio.de. Der Europa-Auftakt steht vor der Tür, der große Preis von Spanien. Am Wochenende ist es soweit, die Formel 1 betritt endlich europäischen Boden und das haben wir uns zum Anlass genommen, eine Live-Ausgabe hier zu starten auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, schön, dass ihr eingeschaltet habt, hier bei der Möglichkeit auch mit uns zu diskutieren. Wie das geht, das erklären wir euch gleich. Ich bin aber natürlich nicht alleine, nein, ich habe meinen kongenialen Co-Moderator an meiner Seite. Ole Waschkau ist da, hallo Ole.
Hallo.
Und euch haben wir natürlich auch. Unsere Hörer, wir freuen uns auf 2 Stunden Unterhaltung mit euch über die Formel 1, über all das, was uns an der Königsklasse des Motorsports aktuell umgibt, worauf wir uns freuen. Natürlich F1 TV an diesem Wochenende, soll es dann soweit sein. Wir haben natürlich schon abonniert, Ole und ich. Ihr könnt das auch. Wie, das erklären wir euch natürlich. Und ihr könnt anrufen und dabei sein. Wir wollen mit euch diskutieren. Wir wollen, dass ihr mit uns über das sprecht, was euch beschäftigt zur Formel 1. Über die aktuelle Lage bei den Fahrern, bei den Teams. All das, was euch auf dem Herzen liegt. Es ist euer Forum, mit uns über das zu diskutieren, was uns so viel Freude bereitet. Ihr könnt anrufen unter 0228 8236 9469 oder ihr addet mich unter kevin.scheuren bei Skype, bitte adden und dann kann ich euch in die Konferenz dazu holen und nutzt bei Twitter den Hashtag StartingGridMSRLive, dort könnt ihr auch Fragen stellen und als kleines Goodie in der 2. Stunde, wahrscheinlich so gegen 10 nach 8, wird Sascha Roos zugeschaltet sein, der kommentiert jetzt gerade aktuell noch live das ATP-Tennisturnier in Madrid bei Sky. Und kommt danach dann zu uns in die Sendung. Da freuen wir uns sehr drauf. Christian Nimmervoll wird sich sicherlich auch mal während der Sendung zuschalten. Aber ansonsten, ja, sind wir gemeinsam für euch sozusagen heute da. Ein bisschen oldschool und oldschool ist cool, sage ich einfach mal so. Wir haben iTunes-Rezensionen, mit denen beginnen wir natürlich über jede Ausgabe von uns. Und das ist uns ganz wichtig, denn ja, das ermöglicht uns eine gute Platzierung in den iTunes-Charts, gibt uns aber auch ein gutes Feedback über das, was gut läuft, was schlecht läuft. Wir freuen uns über 5x5 Sterne, die wir bekommen haben in der letzten Woche. 25 Sterne, also insgesamt ein ganzes Abendessen für das Team ist damit gesichert. Ja, wir haben genug Sterne gesammelt, das ist gar kein Problem. Wir beginnen mit Speedy Annie, die hat eine Rezension geschrieben, größtenteils sehr interessante Diskussionen, teilweise etwas in die Länge gezogen. Gerne weitere Informationen über Teams, die nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit sind. Ich sehe regelmäßig seit 1983 die Formel 1, erst im ZDF, dann DF1, Premiere und zuletzt Sky. Marc Surer und Jacques Schulz waren top, Sascha Roos war ebenfalls überraschend gut. RTL ist für mich nur eine Notlösung. Euer Programm macht Spaß und verkürzt meine Autofahrten auf angenehme Weise. Bitte mehr und weiter so. Vielen Dank. Dann Paul Kinett, der schreibt, super Podcast mit allem, was das Formel-1-Herz begehrt. Spannende Vorberichte und kritische Nachanalysen. Die Moderatoren bringen Leidenschaft und Witz in die Formel-1-Berichte. Das ist nicht immer neutral und objektiv, aber authentisch. Dazu kommen hochkarätige Gäste, die wiederum neue Sichten in die Sendung bringen. Rundum ein gelungenes Paket, das hoffentlich noch viele Jahre unbekümmert produziert werden kann. Macht weiter so, ich finde eure Sendung klasse. PS, wie kann man euch finanziell unterstützen? Patreon ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Wird, glaube ich, auch ein Thema sein, was für gesamtmeinsportradio.de interessant wird. Halten wir im Auge und werden dazu gegebener Zeit noch was zu sagen. Paul Augustin schreibt ebenfalls mit 5 Sternen, sehr cooler Podcast, bei dem man wirklich alles Wissenswerte rund um die Formel 1 erfährt. Allerdings stelle ich mir die Frage, warum ihr so selten O-Töne von Rennwochenenden vorspielt. In einigen Saisonvorschau-Folgen gab es beispielsweise Dr. Marco zu hören. Warum also nicht öfter? Liegt es an Lizenzgründen? Ansonsten sehr hörenswert und für jeden F1-Fan ein absolutes Muss. Ihr wollt mehr O-Töne? Dann versuchen wir, mehr O-Töne einzubringen. Wir können natürlich in Zitatform O-Töne von den Interviews vom Rennwochenende ja, einspielen, das machen wir auch gerne. Wir haben uns jetzt in letzter Zeit mehr auf dieses Diskussionsformat eigentlich eingelassen hier im Team, aber wenn ihr O-Töne wollt, dann können wir die natürlich auch einbringen und ja, mehr davon in die Sendung bringen. SV425 schreibt, hallo, sehr gute Sendung, ich schaue zwar schon seit 35 Jahren Formel 1, aber von Kevin Scheuren und Ole Waschkau hatte ich bisher noch nicht gehört. Sicher habe ich es verpasst, als ihr euch vorgestellt habt. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht in den sozialen Medien unterwegs bin, vielleicht liegt es daran. Trotzdem würde ich gern wissen, was euch für die Formel 1 besonders qualifiziert. Keine Kritik, ich würde nur gern wissen, wem ich da immer zuhöre. Einen Wunsch hätte ich noch Richtung Ole. In den Antworten bitte etwas weniger Ja und Aber. Darüber hinaus gab es in der Sendung zum Baku-Rennen von Ole eine grobe Fehleinschätzung, zu dem ich mir einen Widerspruch von anderen gewünscht hätte. Am Unfall Raikkonen-Ocon war eindeutig Kimi schuld. Am Kurveneingang war Kimi nicht mal zur Hälfte neben Ocon. Wenn es nicht passt, hätte Kimi bremsen müssen. Er hat sein Zenit deutlich überschritten. Das müsst auch ihr erkennen. Ansonsten hätte ich eure Sendung gerne häufiger. Ich hoffe, ihr könnt mit leichter Kritik umgehen. Ist nämlich nicht persönlich gemeint. Grüße. Ja. Willst du was dazu sagen, Ole?
Also ich bin immer noch der Meinung, dass der größere Teil der Schuld an Ocon liegt. Also das kann man auch ganz gut sehen, weil natürlich war Kimi nicht vorne, das habe ich aber auch im letzten Podcast gesagt. Aber man kann ja nicht da so die Tür zu machen, wie es Ocon gemacht hat. Also von daher, da muss man, das ist auf zweierlei Sicht zu betrachten. Also das, beziehungsweise gehören aber zwei dazu so. Und nur weil Kimi innen war, heißt das noch lange nicht, dass er schuld ist, beziehungsweise heißt nicht bei solchen Unfällen immer, dass das innere Auto schuld ist. Also ich glaube, Kimi, bitte mal nochmal den Unfall angucken und dann wird man auch sehen, dass Kimi ja überhaupt gar keinen Platz hatte. Also und versucht hat auszuweichen, aber wo soll er da hin?
Die Frage ist dann auch, warum soll er vom Gas gehen? Weil im Endeffekt ist es ja ein Rennduell. Und genauso gut hätte man ja sagen können, warum zieht Ocon dann da rein?
Ja. Ne? Also, ganz genau. Jetzt habe ich natürlich schon wieder Ja und Aber gesagt, aber ich glaube, das werde ich mir nicht abgewöhnen. Also das wird, glaube ich, sehr schwierig. Das ist
so tief drin bei Ole Waschkau. Was qualifiziert uns für die Formel 1? Erstmal nichts. Logischerweise. Wir sind auch nur zwei mit Bierbäuchen.
Das Qualifying.
Ja, und eine hohe Affinität für Rennen, Videospiele, logischerweise. Aber wir sind einfach große Fans, ne? Also vielleicht ja, für die, die jetzt auch zum ersten Mal reinhören hier, sind ja schon seit mehreren Jahren Formel 1 Fans und ja, haben uns diese Sendung angenommen, um über die Formel 1 zu diskutieren. Natürlich mit Christian Nimmervoll von Formel1.de, motorsporttotal.com, de.motorsport.com, die drei Portale, die dieses Format auch präsentieren. Und ich glaube, da geht es gar nicht unbedingt darum, was einen qualifiziert für die Formel 1. Ich glaube, dass wir eine sehr interessante Mischung bringen aus guten Informationen, aus dem Witz, dem die Formel 1 vielleicht auch ein bisschen abhanden gekommen ist in den letzten Jahren, aber das ist vielleicht auch etwas, wo wir auch von euch die Meinung gerne hören wollen. 0228 8236 9469 kevin.scheuren bei Skype, wenn ihr anrufen wollt. Die Leitungen sind offen. Wenn ihr sozusagen in die Sendung kommt, ihr hört dann die Sendung, dann hole ich euch rein, dann seid ihr sozusagen on air. Ja, und Ole, du bist auch schon seit Jahren Formel 1 Fan und ich glaube, Fan sein qualifiziert, einfach auch mal darüber reden zu dürfen.
Ja, also das haben wir ja auch immer gesagt, dass wir ein Fan-Podcast sind und wir beide sind ja jetzt seit vielen, vielen Jahren wirklich Fans und auch in der Materie ein bisschen mehr drin. Also ich vielleicht noch sogar ein bisschen mehr als du, auch was dieses Thema Gesamtmotorsport angeht, bin ich schon immer interessiert gewesen und die Frage ist ja, was überhaupt jemanden qualifiziert, über die Formel 1 zu berichten. Also wenn man danach geht, dann qualifiziert ja Christian Nimmervoll auch nichts, weil er ist ja auch nur Fan und hat das Ganze dann mal früher ja vor, ich glaube 18, 19 Jahren hat er mal gesagt, Mensch, wir schreiben mal online einfach Artikel. Ne? Und ich weiß gar nicht, er hat glaube ich zwar auch studiert dann, aber das ist ja dann nur die journalistische Seite und nicht die Formel 1 Seite. Also das Fass kann man dann bei fast jedem aufmachen, außer natürlich bei Leuten, die schon mal in der Formel 1 in irgendeiner Form aktiv waren. Das sind wir definitiv nicht direkt, wobei wir es ja eigentlich auch sind, indem wir darüber berichten. Also
ja. Ja, lieber SV425, also wenn du zuhörst, ne, auch du bist herzlich eingeladen anzurufen, Fragen bei Twitter, Hashtag StartingGridMSLLive, bei Facebook, also wir sind für euch da, kevin.scheuren@meinsportradio.de, wenn ihr eine Mail schreiben wollt, das geht natürlich auch. Eine Rezension, die ich noch vorlesen möchte von Sigmail, mein erster und einziger Podcast, dem ich seit Saisonbeginn 2018 jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit lausche. Interessante Zusatzinformationen und harmonische Diskussionen, bei denen auch verschiedene Meinungen erlaubt sind. Als F1-Fan wird man da schnell süchtig. Volle 5 Sterne. Neben Vor- und Nachberichten eines Rennens fände ich auch Folgen interessant, bei denen ihr noch mehr auf die Themen abseits des Rennwochenendes eingeht. Ich meine damit nicht unbedingt Hamilton Kevins neue Frisur, sondern Themen wie geplante Regeländerungen, Gerüchte über neue Teams, Technikdetails, die Formel1.de Themen eben. Wir Hardcore-Fans werden dann auch noch täglich auf Formel1.de vorbeischauen. Ja, wir versuchen da einen Mix zu finden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dann einen Mix zu finden für alle eigentlich, Ole, ne? Also für den, der mehr Technik will, ebenso für den, der ja einfach nur über das sprechen will, was wir ja alle irgendwie gesehen haben und vielleicht einfach unsere Meinung dazu hören will, um sich mit uns, über uns auszukotzen oder was auch immer.
Ja, das rundum Sorglos-Paket, würde ich mal sagen. Also die Formel 1 hat ja viele Facetten. Das ist ja nicht nur das Rennen selbst und die Sessions. Das ist ja meistens eigentlich der relativ langweilige Teil. Das Spannende ist ja das, was drumherum passiert. Dazu gehört natürlich übrigens auch Lewis Hamiltons neue Frisur. Ja, und die von Pascal Wehrlein. das ist klar.
Es ist übrigens nicht die gleiche Frisur.
Das ist hier, ja genau. Deswegen, aber er hat ihm das sogar nachgemacht, das hat er ja zugegeben. Ja. Und ja, von daher, wir reden ja über alles und das glaube ich auch ganz gut so.
Wir haben die erste Frage bei Twitter reinbekommen, Robert Philbrand, und das geht ja auch so ein bisschen in das rein, was ja auch beim letzten Mal moniert worden ist, auch in einer Rezension auch schon öfter. Er fragt, wie schwer fällt es euch bei euren Lieblingsfahrern und Lieblingsteams die Objektivität zu behalten?
Ja, mir gelingt das ganz gut. Also ich würde jetzt spontan nicht sagen, dass ich Fan von irgendeinem Fahrer bin. Also natürlich habe ich auch Fahrer und Teams im Feld, die ich ein bisschen mehr mag als andere. Aber ich bin jetzt nicht Vettel-Fan oder Hamilton-Fan oder was weiß ich was, sondern für mich zählt der Sport an sich und alles, was dazugehört. Deswegen freue ich mich dann auch, wenn irgendwie Lance Stroll jetzt wie beim letzten Rennen in die Punkte fährt, ja, und deswegen, da bin ich doch relativ objektiv, also das würde ich schon sagen. Ich glaube, das kommt auch ganz gut rüber in unseren Podcasts. Ganz unparteiisch ist man natürlich nicht, aber das ist auch, glaube ich, niemand, weil man findet immer Sachen besser oder weniger gut, beziehungsweise ist in bestimmten Situationen mehr auf der einen Seite, mehr auf der anderen Seite, aber das ist, glaube ich, in einem relativ marginalen Bereich und ich glaube, da Nico Rosberg ja jetzt nicht mehr fährt, sind wir auch kein Fan-Podcast mehr quasi. Und ich glaube, uns gelingt das ganz gut, dass wir da sehr objektiv rangehen und die Sache als großes Ganzes beurteilen.
Ja, gut, dass du es nochmal eingebracht hast. Also, ich gebe nach wie vor gerne zu, dass ich bei Nico Rosberg meine Objektivität komplett zur Seite gelegt habe irgendwann. Das hat sich dann ja auch gelegt, nachdem er dann nicht mehr in der Formel 1 fährt. Oder seitdem er nicht mehr in der Formel 1 fährt, wurde ja auch dann uns nachgesagt, oder ja, gerade mir eigentlich auch. Und das stimmt ja auch, dass es ein Nico Rosberg-Fan-Podcast war. Aber ansonsten fällt es mir da jetzt auch nicht groß schwer, Objektivität zu bewahren. Und ich glaube, das schaffen wir auch ganz gut. Und ich glaube, jeder kriegt hier mal sein Fett weg. Jeder wird auch hier mal gelobt. Und selbst Markus Eriksson wurde hier schon gelobt. Also das hätte vor anderthalb Jahren sicherlich noch keiner erwartet.
Nein, nee. Wir loben ja die ihn gelobt werden müssen. Ja? Ja. Und wenn Markus Eriksson in die Punkte fährt, ja, so wie in China oder Bahrain, ich habe es schon wieder vergessen, den nicht gesagt, ich glaube, es war Bahrain, dann loben wir natürlich auch Markus Eriksson. Ja. Das ist ganz klar. Dass wir uns sonst gerne immer so ein bisschen lustig machen über Markus Eriksson, ich glaube, das gehört auch dazu. Das machen wir ja aber auch mit anderen. Also wir machen ja öfter mal auch irgendwie einen lockeren Spruch oder einen Witz. Wir haben uns ja auch immer so ein bisschen über Pascal Wehrlein lustig gemacht. Das ist ja aber auch nicht ganz ernst gemeint. Also ich glaube, Pascal Wehrlein ist ein super Typ. Kann auch gerne hier anrufen, so wie ihr. Und ich glaube, das gehört aber auch dazu. Man sollte das nicht alles so bierernst nehmen, so wie es einige ja leider tun. Das muss man ja auch sagen. Es gibt einige, für die ist das ja todernst. Ja, Formel 1 ist das Wichtigste und das Ernsteste, was es gibt. Aber das ist natürlich nicht so. Also das ist ja, jeder gehört irgendwie dazu. Also auch ein Markus Eriksson oder auch Sergej Sirotkin. Ja, nächstes Jahr vielleicht nicht mehr, aber halt so allgemein. Und das die Formel 1 schreibt, glaube ich, immer viele, viele schöne Geschichten und hat ja viele Persönlichkeiten hervorgebracht, auch an Fahrern, ja, über die man sich auch lustig machen kann, so wie Taki Inoue oder so. Oder andere Leute. Also das muss, glaube ich, auch schon sein. Ich glaube, sonst wäre es auch sehr langweilig, wenn wir hier komplett ernst darüber berichten würden, als wenn wir jetzt hier die Tagesschau wären.
Das sind wir sicher nicht. Nee. Wir schicken schöne Grüße nach Dänemark zu Ekwi und seinen Jungs. Die sitzen auf der Terrasse und hören dabei Starting Grid Live. Freuen wir uns sehr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und guten Hunger. Ja, ich würde jetzt auch gerne Grillfleisch haben. Also wenn ihr mal was rüberschicken wollt, eben schnell hier Telepathie. Nee, wie heißt das? Beamen. Beamt mir Fleisch rüber. Ja. Sie wollen von Sascha nochmal konkretere Informationen haben zu seinem eventuellen Engagement bei F1 TV. Wenn wir natürlich gleich weitergeben, sofern er denn in der Sendung ist, wenn er dann nachher da ist. Grüße an alle Sebastian Vettel-Fans, richtet Ikwi aus. Die richten wir natürlich auch aus. Vettel-Fans, Hülkenberg-Fans, Hamilton-Fans, alle sind herzlich willkommen hier bei Starting Grid. Vor allem in der Telefonleitung, ja. Also ruft gerne an 0228 8236 9469. Oder Kevin.Scheuren bei Skype adden und dann seid ihr hier in der Sendung dabei, könnt mit uns über die Formel 1 diskutieren und wir freuen uns auf euch. Also ruft gerne an und ja, auch gerne, wenn ihr uns einfach mal persönlich für das kritisieren wollt, was wir hier so auch an Mist verzapfen über die ganzen Wochen, das ist ganz klar. Lass uns doch mal mit einem ersten thematischen Punkt anfangen, Ole, der, glaube ich, für Hardcore-Fans ganz, ganz wichtig ist, F1 TV. Und ach, das Ganze.
Ich dachte, du meinst jetzt was bei anderes bei Hardcore-Fans, aber ist egal. Ole. Ja, F1 TV startet dieses Wochenende.
Startet dieses Wochenende, ja. Also wenn es denn so ist. Also, ne, man.
Ich bin guter Dinge. Es steht ja auch schon, wenn man jetzt, also man kann sich ja schon, müssen wir kurz erwähnen, man kann sich jetzt schon anmelden und abonnieren. 7,99 im Monat, also absoluter Schnapper. Ja. Oder 58 irgendwas fürs ganze Jahr, ist sogar noch bis Ende Mai rabattiert. Also sollte man zuschlagen, egal was man jetzt da wählt, lohnt sich beides. Es gibt aber noch kein Content. Denn wenn man dann auf F1 TV klickt bei der Formel 1 Seite, dann kommt da nur ein schmuckes Bild und eine schmucke Grafik. Da steht dann F1 TV will be live very soon. Auf Deutsch steht nur, geht bald online. Also, da ist noch ein bisschen Spielraum. Ja. Aber ich denke, spätestens Freitag um 10 Uhr ist ja das erste Training, hoffe ich. Da wird es doch dann, denke ich mal, online sein.
Ja, und vielleicht nochmal, um euch die Rahmenbedingungen zu sagen, die es bei F1 TV gibt. Also, wenn ihr das abonnieren wollt. Ich habe mich persönlich für das Jahresabonnement entschlossen.
Ich nicht.
Ja, es ist im Endeffekt wahrscheinlich, ja, im Endeffekt wahrscheinlich, ach, jetzt habe ich was falsch gemacht. So. Jetzt muss ich hier diesen Anruf fortsetzen. Ole, bist du wieder da?
Ich bin auch da, du hast auf Pause gedrückt.
Na, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Christian Nimmervoll hat angerufen. Er muss nochmal anrufen. Wenn er nochmal anruft, dann wird er in der Sendung sein. Ja. Also ich habe das Jahresabonnement genommen, nur das Monatsabonnement. Ja, was man macht im Endeffekt ist eigentlich egal. Es ist beides lohnenswert. Und wenn wir auf das schauen, was ein F1 TV Pro Abonnent so bekommt, alle Rennen live oder on demand, dann alle Onboard-Kameras, ein unzensiertes Teamradio. Also da bin ich sehr gespannt drauf, ob das wirklich so sein kann, dass man immer irgendwie da reinhören kann und dass dann immer alles so live ist. Dann das Leaderboard, jede Session, volle Wiederholungen und Highlights. Dann natürlich das Archiv, Dokumentationen, Lifetiming-Daten, Tracker-Map und die Reifenhistorie dann in der Formel-1-App. Und es kommen natürlich noch die Rahmenrennen irgendwann im Sommer dazu. Also eigentlich das Rundum-Sorglos-Paket. Und jetzt begrüßen wir an dieser Stelle einfach mal und ich hoffe, ich habe diese Nummer richtig entdeckt. Es ist Christian Nimmervoll. Christian, bist du's?
Ja, genau. Hier ist Christian aus Österreich.
Der Christian hat angerufen. Hallo, der Chefredakteur von Formel1.de, motorsporttotal.com und de.motorsport.com, die drei Portale, die Starting Grid präsentieren. Ja, wo erreichen wir dich gerade? Wo bist du denn auf dem Weg?
Ich sitze gerade noch im Auto, auf dem Weg nach Hause von ein paar Meetings, die wir diese Woche hatten. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der Empfang hier durchgehend ist. Also falls ihr mich verliert, ihr wisst Bescheid.
Ja, dann wissen wir Bescheid. F1 TV, es kommt, es soll kommen. Weißt du denn was Sicheres, ob es dann jetzt zum Spanien Grand Prix auch wirklich sicher da sein wird?
Ehrlich gesagt, nein. Also ich gehe schon davon aus, dass es klappen wird. Das hat man ja so angekündigt und meines Wissens, aber da seid ihr sicher schlauer als ich, sind ja die Formulare auch schon online.
Ja.
Ja, also ich gehe davon aus, das würde mich jetzt wundern, wenn die jetzt noch zurückrudern. Das wäre dann ziemlich peinlich.
11 Uhr ist übrigens das erste Training, Ole.
Ach, 11, okay.
Ja, 11 Uhr ist das erste Training am Freitag.
Naja, schwamm drüber.
Christian, wir haben da eine Frage reinbekommen. Ich würde die einfach mal ganz gerne weitergeben an dich. Du bist da ja, ja der Mann für vereinfachte Erklärungen bei uns auch, wenn das jemand mal braucht. Und zwar Alexander Loster. Die neuen Aero-Regeln für 2019, diese vereinfachten Flügel, die Formel 1 einfach ein bisschen einfacher machen. Kannst du vielleicht in wenigen Stichpunkten nochmal erklären, was das für Erneuerungen sind für 2019?
Ja, also grundsätzlich ist das Flügelwerk, Frontflügel, Heckflügel in den Ausmaßen verändert worden. Das heißt, der Frontflügel wird ein bisschen breiter, aber vor allem, und das ist das Entscheidende, wird er einfacher. Also diese ganzen, wenn man sich auf einen aktuellen Frontflügel von vorne anschaut, jetzt beginnt es übrigens zu regnen. Ich hoffe, dass die Tonqualität trotzdem...
Alles gut, wir hören dich super.
Okay. Also wenn man sich den Frontflügel momentan anschaut, gibt es da ja, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Elemente am vorderen Flügel, all diese Flaps, Seitenplatten und so weiter. Das soll alles deutlich vereinfacht werden, sodass es wirklich wieder Back-to-Basics-Frontflügel werden, weil das den berühmten Downwash, also diese Dirty Air, deutlich reduzieren würde. Und das hieße, in der Theorie zumindest, dass der Hintermann deutlich mehr auffahren kann als bisher, weil momentan passiert, wenn du an jemanden nah ranfahren willst, verlierst du unweigerlich Abtrieb in diesem Loch sozusagen, das das vorausfahrende Auto mit diesen komplexen Flügeln generiert. Also, weniger auf diesen Antriebsdruck angewiesen zu sein, sollte in der Theorie ein bisschen einfacher machen, direkt hinter jemanden anderen herzufahren.
Okay, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Formel 1 ein bisschen einfacher wird. Ne? Ist das der Ansatz, wo du auch sagst, da geht Liberty den richtigen Weg oder da geht auch die FIA den richtigen Weg, die Formel 1 in ihrer Komplexität an manchen Ecken und Enden für den Fan auch so zu vereinfachen, dass wir das auch mehr verstehen können?
Ja, ich glaube schon, weil für mich selbst habe ich da immer ein plastisches Beispiel dafür. Ich habe früher ganz gern, als ich noch jünger war, Videospiele gezockt. Und es gab dann irgendwann einen Punkt, wo mir die einfach zu komplex wurden, weil zu viele Funktionen und zu viel extra Drehen beim FIFA-Cheaten oder was weiß ich. Und ich glaube, auch in der Formel 1 muss es endlich ein bisschen einfach bleiben, das Prinzip, wer kann am schnellsten Auto fahren. Weil die erfolgreichsten Sportarten, wenn man sich anguckt, sind Fußball, Tennis, die haben sich alle seit Jahrhunderten nicht geändert und geht darum, Bälle irgendwo drüber zu treffen. Also ich glaube, dass das man kann die Formel 1 zu kompliziert machen mit DRS, mit Hybrid, mit extra Knöpfen und so weiter. Da finde ich, dass die eingeschlagene Richtung die richtige ist.
Also, eure Fragen werden immer schnell, möglichst schnell beantwortet. Schickt sie einfach rein, kevin.scheuren@meinsportradio.de. Wenn ihr per Mail schreiben wollt, Twitter, StartingGridMSRLive mit dem Hashtag dann 0228 8236 9469 per Telefon und kevin.scheuren bei Skype. Also genug Möglichkeiten für euch anzurufen. Kommen wir nochmal auf F1 TV zu sprechen. Dann können wir vielleicht nochmal da den Bogen auch zuspannen, Ole. Wir freuen uns ja drauf, auf dieses Angebot, was uns da bereitgestellt wird. Wie viel Sorge hast du denn, dass das komplett in die Hose geht am Wochenende? Also nicht unbedingt, dass es da nicht da ist, sondern dass es komplett überlastet sein wird.
Also ich sag mal so, jeder gute Streamingdienst funktioniert natürlich am Anfang nicht. Das wissen wir ja. Vom Eurosport-Player zum Beispiel. Ich bin aber hier ein bisschen besserer Dinge, muss ich sagen. Ich glaube, der Ansturm wird nicht so groß sein. Könnte ich mir vorstellen. Kann mich auch komplett täuschen. Aber gerade hier in Deutschland werden es doch wohl relativ wenige sein, zum Beispiel, die das abonnieren werden zum Start, weil es halt frei empfangbar ist bei RTL. Und wie es in den anderen Ländern ist, weiß ich nicht, aber ich denke, es wird sich am Anfang relativ in Grenzen halten, könnte ich mir vorstellen, weil sich das natürlich erstmal entwickeln muss und sowas. Deswegen bin ich hier ein bisschen bessere Dinge als beim Eurosport-Player, damals mit der Bundesliga. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, wenn es dann einfach um 14.09 Uhr am Sonntag komplett abstürzt.
Alles klar, dann haben wir einen Hörer in der Leitung. Wer bist du? Woher rufst du an?
Hallo, Manuel aus Frankfurt.
Hallo Manuel. Worüber willst du sprechen?
Ja, ich wollte mich zu F1 TV nochmal äußern.
Ja, bitte.
Ich bin der Mensch mit den aufgeposteten 12 Accounts. Du erinnerst dich?
Ja, also ich erinnere mich, ja.
Ja, ja,
funktioniert,
genau.
Funktioniert jetzt schon einer davon?
Inzwischen habe ich 70.
70?
Ja, ja. Warum? Ich hab mit, also der Support schreibt mir, es würde bis zum 11. alles geregelt sein. Sie würden noch dran arbeiten. Also ich habe relativ viel Kontakt mit dem Support gehabt in letzter Zeit. Aber es funktioniert vorne und hinten noch gar nicht. Also ich kann mich nicht anmelden. Das ist alles etwas schräg noch. Aber die Garantie, die sie mir gegeben haben, ist ab 11. funktioniert es.
Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob es
genau, also das kann ich euch zum Beispiel also, Feedback geben.
Cool. Bei mir geht's. Nachdem ich mich ja vorher auch irgendwie nicht einloggen konnte, geht's jetzt tatsächlich.
Okay.
Konnte mich einloggen unter meinem normalen Account und konnte dann das Abo dann auch abschließen. Also, und hab dann noch eine Bestätigung bekommen. Also,
ja, die habe ich auch. Bestätigungen habe ich alle, aber es geht nichts bei mir.
Nee, bei mir funktioniert das. Also es ist F1 TV ist halt noch nicht online, das ist klar, aber ich kann mich da auf der Formel 1 Seite einloggen und da auch alles sonstige machen.
Ja, ich warte ab. Mal gucken, was ich da noch tue. Das ist ein spannendes Thema im Moment.
Ja, das stimmt. Ich bin gespannt,
wie das so wird. Ja, ich bin auch gespannt. Vor allen Dingen bin ich auf diese mehreren Kameras gespannt.
Ja, ich auch. Also ich glaube...
Dieses Video mit sozusagen Vorder- und Hinterfahrer, das wird was. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Ich glaube, da kann jeder für sich was Neues sich selber zusammenstellen. Und am Ende wird es schwierig, über das Rennen zu reden, weil jeder was anderes gesehen hat.
Das bin stimmt. Ich wirklich auch gespannt drauf, ob wir nicht das alle dann was Punkt, anderes
ja.
sehen.
Hm? Ja, das stimmt.
Name, da gibt es wahrscheinlich am besten. Eigene YouTube-Kanäle mit Best-of-Videos.
Ja, wahrscheinlich, ja. Zusammenstellung irgendwie nochmal einzeln oder so, wobei ich ja glaube, dass, also ich weiß, dass bei mir so sein wird, ich werde einfach nur aus reiner Faulheit das Supersignal gucken. Und ich glaube, das ist bei den meisten anderen auch so. Also würde mich nicht wundern, wenn das so wäre, weil das ist da schon ganz schick irgendwie, aber in der Situation dann daran zu denken, und sowas und das dann umzustellen und so. Ist ja auch die Frage, wie schnell das geht. Also muss das irgendwie dann neu laden oder geht das dann irgendwie, kann man das ganz einfach auswählen oder so? Das ist ja auch so eine Frage. Wenn das einfach eigentlich nur ein Klick ist und dann funktioniert es gleich und alles läuft weiter, dann wäre es natürlich optimal. Aber wenn man dann irgendwie, wenn es dann neu laden muss oder sowas oder man sich schon am Anfang das zusammenstellen muss oder sowas, was man dann sehen will, das ist natürlich die Frage. Ich bin auch mal gespannt, ob das mit den mehreren Kameras und Perspektiven in den Trainings auch so ist. Das wurde, glaube ich, nicht kommuniziert, wenn ich
mich nicht täusche. Nee, habe ich auch noch nichts gelesen. Spannend fände ich, wenn es auch in der Wiederholung ginge.
Ja, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht.
Halte ich auch für eher unwahrscheinlich.
Das wäre, glaube ich, ein bisschen krass viel Aufwand, das da nochmal umzustellen zu können. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren überraschen.
Ja, ich glaube, da sind wir alle sehr gespannt drauf, was da passiert.
Ja, ich auch. Also.
Genau, ansonsten an euch nochmal schönen Gruß und macht bloß weiter so.
Dankeschön.
Das ist mit allem, was ihr macht, ist perfekt. Zusammen mit Formel1.de zusammen ist es echt die beste Kombination, die man hier noch kriegen kann.
Danke, vielen Dank. Gibt's denn sonst noch ein Thema, über das du sprechen möchtest, ganz akut so? Wenn du jetzt schon, wenn
ja, ich fand eure Diskussion über Fahrer und also diese ganze Diskussion mit, ob ihr befangen seid oder ähnliches.
Ja.
Bleibt so, wie ihr seid. Also im Vergleich zu manchen RTL-Moderatoren seid ihr die Neutralität in Person.
Oh, okay.
Das, glaube ich, kann man so sagen. Also ich verfolge das seit den ersten Schumacher-Rennen auf RTL.
Das tut mir leid.
Was denn?
Ich sagte, das tut mir leid.
Auch es geht, man gewöhnt sich dran und man kann den Ton ausmachen. Also ich gucke ganz oft einfach ohne Ton und sage, komm.
Ja.
Was die sagen, weiß man inzwischen. Das ist halt das Schlimme dran.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt leider. Ja, aber jetzt hast du natürlich jetzt eine Möglichkeit, das zu umgehen.
Ja, Frage ist, wer es dann macht, wenn es wieder dieselben sind.
Ja, du könntest ja einfach auf Französisch umstellen. Oder auf Englisch.
Oder auf Englisch wahrscheinlich. Wenn das geht, das wäre natürlich klasse. Das habe ich
soweit ich weiß, geht das, ja.
Weißt du das? Kann man das
ich in glaube, das geht, ja.
Ja, ich glaube, Spanisch...
Spanisch, Französisch, Englisch, Deutsch.
Italienisch
nicht? Wunderbar.
Nee, Italienisch nicht, nee.
Ah, okay.
Die haben ja noch, Italien hat ja Sky.
Ah,
ja,
stimmt. So, okay.
Wir ja nicht.
Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja.
Ja.
Ich habe dazu auch noch eine Frage, Ole oder Kevin. Wissen wir denn, ob die von Anfang an Archivrennen haben werden?
Ja.
Wie es ja geplant ist, längerfristig.
Ich glaube schon, oder?
Ja, also die in der Beta waren ja auch schon welche da. Beziehungsweise war ja nicht die Beta, es war ja dieser ominöse Link, wo man, der ja auch funktioniert hat tatsächlich, ja, wo ich ja reingucken konnte. Da waren aus allen Jahren seit 81 Rennen online, allerdings nicht alle und auch der Großteil ohne Kommentar. Bei den neueren dann ab 2015, glaube ich, nur Zusammenfassungen. Also wird das, denke ich mal, auch so sein. Vielleicht ist aber auch schon das komplette Archiv online. Ist auch die Frage natürlich, ob sie alle Rennen seit 81 online stellen oder halt immer nur eine Auswahl. Das ist halt die Frage, weil zum Beispiel Imola 94 war da nicht online. Also ja, das ist ja auch so ein bisschen das Ding. Wäre natürlich cool, wäre natürlich noch cooler, wenn es mit Kommentar wäre, mit Murray Walker. Bei den späteren Rennen, also war es in der Beta so, ich glaube so 2012, 13, da konnte man tatsächlich auch die vier Sprachen auswählen. Da konnte ich mir das auch dann auf Deutsch angucken. Also das ging dann. Deswegen, ja, cool. Lass mich überraschen.
Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und ich vermute mal, die werden das im Laufe der Zeit aufbauen.
Ja,
also ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass die jetzt sofort mit allem da sind, sondern die werden das aufbauen im Laufe der Zeit und gucken, wie es läuft.
Ist mir auch lieber, ehrlich gesagt. Also wenn sie es dann vernünftig aufbauen und wir dann sagen können, vielleicht gegen Mitte der Saison oder zum Saisonfinale hin läuft das alles so, wie sie sich das vorstellen, dass wir dann Richtung Saisonendspurt alle möglichen Features, die sie so im Kopf haben, umsetzen können, dass es auch stabil ist, ist mir das tausendmal lieber, als wenn sie jetzt das ganze Feuerwerk zünden und nichts funktioniert. So, dass du dann nur unzufrieden bist. Also, ich glaube, so geht es auch.
Also, ich sage, ich möchte am Freitag, am Wochenende mein Rennen sehen können.
Ja.
Das, glaube ich, reicht erstmal.
Da bin ich ganz bei dir, Manuel.
Ja.
Da bin ich auch guter Dinge, dass das funktioniert.
Gut, Manuel, vielen Dank für deinen Anruf.
Alles klar, ich wünsche euch was.
Danke, dir auch. Bis denn.
Ciao. Tschüss.
So, und wir können gleich den nächsten Anrufer reinholen. Der hat mich nämlich bei Skype geaddet. Kevin.scheuren ist da die Skype-Adresse, und zwar der Andi. Den versuche ich jetzt hier mal ins Gespräch hineinzuholen. Und einstweilen eine Frage an Christian an dieser Stelle von Carson21-Official bei Twitter. Was verstehst du unter der Aussage, Christian, von Lewis, dass er Sebastian Vettel seit Baku 2017 mehr respektiert?
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was er damit meint. Weil die beiden sich in diesem Titelduell wirklich mit allem bekämpft haben und das sich auch auf einem sehr hohen Niveau auch abgespielt hat, nach Baku zumindest. Ich glaube, Baku würde da jetzt nicht unbedingt mit einschließen. Aber so richtigen Reim machen drauf kann ich mir auch nicht. Ich glaube, was er ja immer wieder wiederholt ist, dass er es extrem genießt, gegen wirkliche Top-Fahrer anzutreten. Und da verpackt er ja auch immer wieder seine Seitenhiebe gegen Nico Rosberg rein, wann immer es möglich ist. Aber ja, also ganz, ganz ehrlich gesagt, hundertprozentig interpretieren kann ich diese Aussage auch nicht, um ehrlich zu sein.
Dann versuche ich jetzt mal...
Ich möchte vielleicht aber noch eine kleine Ergänzung machen, weil ich habe euch, bevor ich angerufen habe, schon ein bisschen gehört.
Ja.
Diese Diskussion mit Fahrern und Fans. Ich war tatsächlich von einem Fahrer ein Riesenfan, und das war Juan Pablo Montoya. Also ich fand ihn einfach irgendwie cool, vor allem das, was er auf der Strecke gemacht hat und wie er das gemacht hat und wie er überholt hat und Zweikampfverhalten und so weiter. Das fand ich also echt fantastisch. Und das war insofern ganz witzig, als ich von unseren Lesern damals immer den Vorwurf bekommen hätte, ich sei total anti-Montoya. Also das hat sich nicht reflektiert offenbar in meinem Text.
Das ist aber interessant. Manchmal habe ich das auch so, dass man dann sagt, dass die Leute sagen, eigentlich, man sagt uns nach, wir sind eigentlich Anti-Verstappen. Wir hatten ja in dieser iTunes-Rezension, dass wir zu sehr Pro-Verstappen sind. Also, ne, das ist halt, wie es bei den Leuten ankommt. Andi, bist du da?
Ich bin da, hi.
Wunderbar, schön, dass du, dass ich dich anrufe quasi, aber schön, dass du angerufen hast.
Ja, sorry, klar, ein paar kleine technische Probleme scheinbar noch. Liebe Grüße aus Nürnberg erstmal an euch Jungs. Ich muss sagen, echt, ihr macht einen coolen Job, hören wir jetzt jede Woche an und finde es wirklich klasse, was ihr macht.
Ja, schön, dass wir mal mit dir sprechen können jetzt.
Ja, und zwar zum einen wollte ich kurz loswerden, also ich bin auch leider nur RTL-Zuschauer, hatte aber vor zwei Wochen das Glück, im Urlaub in Österreich gewesen zu sein und hatte mir das Ganze mal auf ORF angeschaut und muss da Christian Nimmervoll wirklich zustimmen, die machen da wirklich einen super Job, also das war wirklich ein sehr, sehr cooler Kommentar und eine sehr gute Rennübersicht und ja, war eine Wohltat, mal ein Rennen vom ORF zu sehen.
Christian, noch wer da?
Ja. Ich dachte, Christian, würde was dazu sagen. Vielleicht hat er das gar nicht richtig gehört.
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Also ich finde, Alex Wurz vor allem macht das super kompetent. Ist manchmal ganz witzig übrigens, wenn er sagt, ja, ich habe gerade irgendwie in die Williams-Box eine SMS geschrieben, um nachzusagen. Da hat er ja immer noch einen Beratervertrag. Und sie machen es halt auch witzig, aber ohne dabei peinlich zu sein. Also es ist unterhaltsam und informativ. Und ich finde, der OF macht das wirklich gut, weil das ist jetzt auch... Ich finde immer, kompetent Bericht erstatten heißt nicht, den Zuschauer zu überfordern. Also man kann den Zuschauern, glaube ich, schon ein bisschen was zumuten. Und da hat man bei RTL vielleicht manchmal das Gefühl, sie halten ihr Publikum für dümmer, als es ist. Diesen Eindruck, glaube ich, haben ganz viele.
Ja. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar, ich finde die Formel 1 zurzeit sehr, sehr spannend und sehr cool eigentlich. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, ist, ich finde, es fahren immer noch ein bisschen wenig Autos darum. Also so ein, zwei Teams mehr wäre aus meiner Sicht schon wünschenswert. Da ist die Frage, wie seht ihr das? Hättet ihr lieber 2 bis 4 Fahrer mehr im Feld, die dann eventuell auch etwas langsamer sind und in ihrer eigenen Klasse ein bisschen hinterherfahren? Und vielleicht auch die Frage, ist schon was bekannt, auch jetzt mit der Neuausrichtung der Formel 1, mit der diskutierten Budgetobergrenze, ob neue Teams in den Startlöchern stehen oder wie wahrscheinlich ist es, dass neue Teams in die Formel 1 kommen?
Christian?
Also ich weiß momentan nichts von Projekten, die unmittelbar an der Tür der Formel 1 klopfen, um ganz ehrlich zu sein. Das kann aber natürlich jederzeit passieren. Ich glaube, momentan warten alle drauf, was denn jetzt von dieser Vision 2021 und von den zukünftigen Plänen von Liberty umgesetzt wird und wie die dann letztendlich aussehen. Vorher glaube ich nicht, dass wir da neue Teams sehen werden, kann ich mir nicht vorstellen. Zu, ob ich mir das selbst wünschen würde, mir ist ehrlich gesagt relativ egal, ob es jetzt 20 oder 26 Autos sind, aber wenn neue Teams kommen und die leisten in irgendeiner Form einen Beitrag oder sind ein Farbklecks, da denke ich jetzt zum Beispiel an Jordan, das war ein unterhaltsames Team, ein sportlich sehr erfolgreiches Team über Strecken zumindest, solche Teams tun was für die Formel 1, glaube ich. Wenn es hingegen so läuft wie bei den drei Neuen, die 2010 gekommen sind, mit Virgin damals, KTM und so weiter, Tony Fernandes, also die haben, glaube ich, die Formel 1 nicht wirklich aufgewertet. Deswegen, ich glaube, da muss man differenzieren. Die Qualität der Teams ist, glaube ich, wahrscheinlich wichtiger als die Quantität, die wir haben.
Ja, ich glaube auch, dass ich weiß halt nicht, inwiefern es heutzutage noch möglich ist, so ein Team wie Lola Racing oder sowas zu haben. Also die völlig hinteren Feld fahren, sondern ich glaube, wir sind mittlerweile so weit, dass man auch einen gewissen Anspruch hat. Sowohl Fans haben einen Anspruch an Teams, die in der Formel 1 fahren, aber ich glaube auch die Formel 1 untereinander. Deswegen müsste es tatsächlich so sein, glaube ich, Andi, dass wenn es neue Teams gibt, und ich glaube, da schlage ich in dieselbe Kerbe wie Christian eigentlich, dann müssen das Teams sein, die in der Lage sind, zumindest im Mittelfeld mitzufahren und nicht irgendwie im hinteren Feld mit Williams und Sauber, sondern tatsächlich im Bereich Renault. Na, obwohl Renault ist vielleicht ein bisschen hoch, weil Renault schon einen sehr guten Schritt gemacht hat, aber ja, das was McLaren vielleicht imstande ist zu leisten, auf Dauer. Also ich glaube nicht, dass es sowas sein kann, so wie Privatteams, die kommen und sagen, wir fahren jetzt einfach mal mit und dann gucken wir mal, was passiert, sondern da muss schon was kommen. Und ich befürchte, da gibt es recht wenige Hersteller, die erstens Lust haben, in die Formel 1 zu kommen, tatsächlich, ich weiß nicht, woran es liegt, und Privatteams. Da könnte die Budgetobergrenze natürlich helfen, aber dann braucht es halt wieder vernünftige Sponsoren und naja, wir wissen ja, wie das mit Sponsorensuche in der Formel 1 ist. Also schwieriges Thema. Ich persönlich würde mir schon mehr Autos wünschen, also um diese Frage auch mal zu beantworten. Ole?
Ja, wäre glaube ich schon ganz gut. Also es ist zwar auch gut, so wie es aktuell ist, dass also die 20, die ja jetzt relativ konstant die letzten Jahre sind, aber vielleicht mal so 22... 24, also von 26 will ich gar nicht sprechen. Ich glaube, das werden wir niemals mehr erreichen. Und ja, man sieht natürlich am Beispiel von Haas, dass es auch funktionieren kann. Ne? Also das ist durchaus möglich, aber man muss halt Geld mitbringen. Selbst wenn es jetzt eine Budgetobergrenze gibt, sollte man das schon mitbringen. Interessant wäre natürlich dann, wenn es auch wieder ein paar mehr Motorenhersteller gäbe. Ich denke, das wäre dann für Privatteams auch einfacher. Hersteller, die gehen ja aktuell lieber in die Formel E. Ich denke, da wird man in der Formel 1 jetzt so schnell das nicht wiedersehen, könnte ich mir vorstellen. Aber es wäre natürlich auch immer noch interessant, in meinen Augen, 3 Autos pro Team einzusetzen. Oder zumindest, dass man sie einsetzen könnte. Ja, ich habe die Idee mal im Podcast gebracht, dass jedes Team irgendwie 3 oder 5 Mal im Jahr ein drittes Auto einsetzen darf, aber es nicht muss. Und das könnte natürlich auch ganz interessant sein. Ich bin mal gespannt. Ich denke aber, dass das Ziel von Liberty ja definitiv ist, auch mehr Autos an den Start zu bringen. Aber stimme da Christian definitiv zu. Wenn jetzt wieder sowas wie HRT oder das falsche Lotus-Team oder sowas um die Ecke kommt oder Forti, ich glaube, das will halt auch dann keiner sehen.
Ja, habt ihr natürlich recht. Ich finde es halt immer schade, dass dadurch halt auch die Fahrerplätze, sage ich mal, in der Formel 1 sehr limitiert sind. Und auch so ein kleines Team wie Minardi, das zum Beispiel ja Anfang der 2000er ja auch jenseits von Gut und Böse hinterhergefahren ist, hat ja dadurch auch an Leuten wie Fernando Alonso oder Mark Webber mal den Einstieg in die Formel 1 ermöglicht. Und von daher fänd ich's gut, wenn grundsätzlich mehr Autos gäbe. Vielleicht ja auch in Form von einem dritten Auto pro Team oder einer Wildcard oder wie auch immer, die man sich irgendwie in den Nachwuchsklassen mal erfahren kann, um mal zwischenzeitlich an einem Formel-1-Wochenende teilzunehmen oder so. Das fände ich ganz cool, aber wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen die Chance auch für junge Fahrer mal, sich ein bisschen auszutesten in der Formel 1, ja, wie es vielleicht früher mal gab.
Ja, das stimmt, das ist tatsächlich ein Problem. Das liegt halt aber auch daran, dass bei den Teams halt alle irgendwie immer fest im Sattel sitzen. Also wenn man jetzt mal die letzten Jahre guckt, so wirklich Fahrerwechsel gab es ja eigentlich gar nicht. Also das sind dann vielleicht mal 1, 2, aber ja, das war früher deutlich mehr. Also da war es, wurde ja immer bunt gewechselt und teilweise ja auch dann in der Saison und sowas. Und das ist natürlich ein Problem dann für die Nachwuchsfahrer, das stimmt schon. Also wenn du jetzt die Formel 2 gewinnst, dann heißt das noch lange nicht, dass du dann Formel 1 fährst, sondern dann fährst du wahrscheinlich Formel E oder irgendwie WEC als Beschäftigungstherapie. Und das ist tatsächlich nicht gut, aber das würde man auch, glaube ich, mit den aktuellen Autos, mit der aktuellen Anzahl an Autos hinkriegen. Wenn man sich mal überlegt, so, du hast gesagt, so Anfang der 2000er gab es halt auch nur 2 Autos mehr. Ich meine, natürlich sind das 2 Autos mehr, die besetzt werden, klar, also wäre die Chance für 2 Fahrer, aber es ist jetzt auch nicht so wirklich viel, ja, im Gegensatz zu früher, wo es 26 waren. Also ich denke, dass das auch mit den Teams selbst zu tun hat, die alle jetzt langfristige Verträge machen mit ihren Fahrern. Und dann kommt ja dann auch wieder dazu, was auch so ein Problem natürlich ist, haben wir auch öfter mal schon hier erwähnt, die Tatsache, dass man ja nur bei den Teams fahren kann, die von dem Motor beliefert werden, der einen unterstützt, ja, der Hersteller. Und das ist, glaube ich, viel eher das Problem. Und deswegen sind die Türen auch alle zu.
Andi, gibt's sonst noch ein Thema?
Naja, eine Frage hätte ich tatsächlich noch, und zwar, wann glaubt ihr, hat Max Verstappen keinen Welpenschutz mehr? Also ich meine, er hat jetzt doch schon einige Rennen hinter sich und wird immer noch bei jedem Fehler, den er macht, wird darauf verwiesen, wie wahnsinnig jung er noch ist und wie wenig Erfahrung er hat. Das ist das Einzige, was mir noch so ein bisschen negativ aufgestoßen ist, weil ich finde, natürlich, er ist super jung und hat jetzt in die Nachwuchsserien sehr schnell durchlaufen. Trotzdem hat er jetzt nach meiner Ansicht doch sehr viel Erfahrung eigentlich schon in der Formel 1 gesammelt, sodass ihm doch einige Fehler nicht mehr passieren dürften oder zumindest tut es dann nicht mehr die Ausrede, er ist halt noch so jung und hat so wenig Erfahrung. Ich finde ihn sehr unterhaltsam, ich finde es auch gut, dass er sich da nicht verbiegen lässt, aber Wann glaubt ihr, ist der Weltenschutz für Max Verstappen dann mal vorbei?
Ich würde ganz gerne die Frage noch ein bisschen ergänzen. Und zwar ist dieser Welpenschutz, so wie er jetzt zurzeit ist, ein bisschen auch Schutz, dass man Max Verstappen nicht wegreden will sozusagen. Weil ich glaube, bei anderen jungen Fahrern, Daniel Kiat ist ja das nächste Beispiel, der ist ja auch nicht so alt gewesen, als ihm das Ganze passiert ist, hat man ihn relativ schnell weggeschickt. Und bei Verstappen, glaube ich, ist auch sehr viel Zukunftsangst vielleicht da, dass wenn man jetzt zu sehr draufhaut und dass man den Welpenschutz da ein bisschen verlängert, oder Christian?
Ja, da stimme ich zu dem, was gesagt wurde. Ich glaube, wenn wir es mal anschauen, dieses Jahr hat er eigentlich schon eine richtige Menge Mist gebaut, wenn man es mal plump sagen will. Und ich glaube, dieser Welpenschutz, den gibt es halt auch deswegen, weil Red Bull einfach überzeugt ist von seinem Talent. Und ich meine, die haben ja auch alle Daten, die wir alle nicht kennen. Das heißt, die können ganz gut vergleichen, wo er denn schneller ist, in welchen Kurven zum Beispiel als Ricciardo und was er besser macht und so weiter. Und ich glaube das ja auch, dass Max Verstappen schneller Auto fahren kann als Daniel Ricciardo. Wenn du mich fragst, wer macht denn 2018 mehr Punkte, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wenn du mich fragst, wer ist langfristig gesehen der schnellere von den beiden und für Red Bull die bessere Chance, Weltmeister zu werden, dann glaube ich subjektiv, dass das Max Verstappen ist. Und deswegen, glaube ich, sieht man ihm halt das ein oder andere nach. Das war ja, wenn wir zurückdenken, bei Sebastian Vettel ganz ähnlich. Der hat ja auch ein bisschen Mist gebaut in seinen Anfangsjahren, so bei Toro Rosso, später auch bei Red Bull noch teilweise. Da wurde er ja auch mal gebrandmarkt als Crashkit von McLaren, erinnere ich mich noch dran. Also, aber auch da wusste man, der kann halt außergewöhnlich Auto fahren und wurde dann auch viermal Weltmeister. Das ist, glaube ich, warum Max Verstappen so ein bisschen Schutz genießt, ganz anders als andere Red Bull Junioren, weil er, glaube ich, einfach eingeschätzt wird, vom Talent her höher als die. Nur allzu viel darf er sich, glaube ich, gerade auch nicht mehr leisten. Also man wird ihn natürlich nicht rausschmeißen, aber dass es irgendwann mal poltert, wenn er jetzt zum Beispiel nochmal mit Ricciardo irgendwie zusammenkrachen würde und es wäre eher seine Schuld, da glaube ich schon, dass man richtig laut werden würde bei Red Bull. Weil er ist schon, also er ist nicht angezählt, aber er hat halt schon ein paar Credits gebraucht jetzt, so kann man es glaube ich sagen.
Ja, ich glaube, das beantwortet die Frage, oder?
Ja, super, vielen Dank.
Danke, Andi.
Gut,
schönen Abend
gut.
Noch.
Ja, mach weiter so, ciao.
Danke, ciao. So, dann kommen wir doch mal zu was anderem und zwar Fragen von euch und da kommen wir zu dieser Teamdiskussion eigentlich einfach mal. Markus Lehnen hat mir eine Mail geschrieben vor der Ausgabe, ihr könnt auch jetzt Mails schreiben an kevin.scheuren@meinsportradio.de, anrufen unter 0228 8236 9469 oder bei Skype kevin.scheuren. Kurz nach 8 wird Sascha Roos dann auch dabei sein, dann könnt ihr auch auf jeden Fall anrufen und auch mit Sascha Roos mal quatschen über das, was euch interessiert, auch zu seiner Arbeit und ja, alles das, was ihr wollt. Die Frage von Markus, Christian. Glaubt ihr, dass Williams mit dem mangelnden Erfolg und ohne Martini nächstes Jahr überhaupt noch dabei ist?
Ja, dabei bleiben in der Formel 1, das glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass die jetzt ganz akut gefährdet sind, tatsächlich zusperren zu müssen. Ich glaube, die haben schon finanzielle Probleme. Ansonsten würden sie ja auch diese beiden Paydriver nicht genommen haben. Und das sind für mich ganz klar Paydriver. Aber eine akute Gefahr, dass die zusperren müssen, sehe ich nicht. Nur so schlecht, wie Williams momentan dasteht, wäre es wahrscheinlich für die Lebenserwartung von Frank Williams eh besser, wenn es das Team nicht mehr geben müsste. Weil das muss dem unendlich wehtun, auf eine aktuelle Punktetabelle zu schauen und Williams ganz unten zu sehen. Das ist für ein Team, das so groß und so erfolgreich war, ganz, ganz bitter.
Ole, hast du da was dazu sagen?
Ja, also Williams ist halt wirklich, also das ist nicht schön, das mit anzusehen. Sie kämpfen natürlich ums Überleben. Also das Ding ist halt, sie haben halt diese Paydriver geholt, weil sie ja genau wissen, dass der Martini-Deal dieses Jahr ausläuft. Ja, aber zum Glück gibt es ja Papa Stroll, dem gehört ja eigentlich jetzt schon fast das Team. Vielleicht wird es ja bald in Williams Stroll Racing umbenannt. Also, das wird mich gar nicht wundern. Man versucht natürlich jetzt Mercedes B-Team zu werden, Junior-Team. Aber muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist ja jetzt nicht der Anspruch eigentlich, den Williams haben sollte. Also, wenn man sich die Historie von Williams anguckt, dann sollte man halt kein B-Team von irgendeinem von irgendeiner Werksmannschaft sein. Also das ist halt schon traurig. Das Problem ist halt bei Williams, dass sie durch ihre Erfolge, die sie früher gefeiert haben, so wahnsinnig groß geworden sind, dass sie einfach wahnsinnig viel Personal und Infrastruktur und alles sowas haben, dass sie halt auf das Geld angewiesen sind. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem an der Sache. Und aber es geht halt nicht unbedingt bergauf. Also glaube ich dann auch nächstes Jahr nicht, wenn Martini dann weg ist. Ich glaube, ja, dann werden sie dann doch leider auch dann wieder um den letzten Platz fahren, schätze ich mal. Vielleicht sollte man sich irgendwie mal ein Beispiel an McLaren nehmen. Die haben es auch nicht so einfach. Ja, die waren auch mal größer, als sie jetzt sind. Die wollen auch natürlich zurück an die Spitze, aber sie machen dann eben auch mutige und richtige Schritte, so wie den Weckern von Honda zum Beispiel. Williams hat sich die letzten Jahre einfach zu sehr auf dem Mercedes-Deal ausgeruht, der natürlich dem Team so ein bisschen so einen dritten Frühling beschert hat, wenn man mal ehrlich ist. Aber natürlich auch halt dann ein bisschen nur Schönmalerei war, denn außer 2014 und so ein bisschen 2015 war das auch nichts. Und wenn wir uns an 2013, also das letzte Jahr vor der Mercedes-Ära, da zurückerinnern, da ist man auch Vorletzter in der WM-Wertung geworden. Ich glaube, das einzige Punktresultat war Valtteri Bottas mit einem 7. oder 8. Platz in den USA. Also das ist dann auch nicht wirklich gut. Und da ist man jetzt halt wieder. Ja, aktuell steht man ein bisschen besser da. Das Problem ist halt, dass man mit Lance Stroll durchaus einen talentierten Nachwuchsfahrer hat, aber halt jetzt, und da sind wir wieder bei McLaren, man hat halt nicht Fernando Alonso oder jemanden wie Fernando Alonso. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem und deswegen wird man da auch so schnell nicht wieder rauskommen.
Dann zum Thema junge Fahrer fragt Markus, also in diese Kerbe stelle ich diese Frage einfach mal. Wenn Kimi so weiterfährt, warum eigentlich nicht doch noch ein weiteres Jahr und dann direkt Charles Leclerc in den Ferrari, Christian?
Also, dass Kimi noch ein Jahr dranhängt, halte ich für nicht ausgeschlossen. Wenn er Lust hat und wenn er in der Form weiterfährt, wie er es jetzt tut, kann ich mir das gut vorstellen, weil er hat mit Sicherheit mit Sebastian Vettel einen sehr mächtigen Fürsprecher. Der würde sich ja wünschen, dass Kimi bleibt, weil die beiden kommen gut miteinander aus. Kimi hat gezeigt, dass er im Zweifel auch ein Teamplayer ist und für Vettel fährt oder zu fahren bereit ist. Ob allerdings Leclerc schon also nach einem weiteren Übergang, der mit Kimi sozusagen schon so weit wäre, für Ferrari zu fahren, war ich mal vorsichtig zu bezweifeln. Hängt natürlich davon ab, wie der sich entwickelt, aber da würde ich mal noch sehr, sehr lange abwarten, bevor wir da jetzt nach einem guten Rennen in Euphorie verfallen. Weil wir müssen halt auch bedenken, Ferrari war nie ein Team, das junge, unerfahrene Fahrer reingesetzt hat. Ferrari hat immer in der Historie, und das wird sich auch nicht ändern, sobald, auf wirklich etablierte Fahrer gesetzt. Und
außer Gilles Villeneuve.
Ewig lang, ja. Aber ja. Ich sehe nicht so schnell passieren, dass bei Ferrari einer der Junioren, Giovinazzi, da gibt es ja ein paar, die da noch rumtouren, dass einer von denen so schnell im Ferrari sitzen wird. Übrigens, Kevin, ich muss mich jetzt dann entschuldigen, ich werde mich jetzt dann langsam ausklinken.
Bitte.
Weil wenn ich zu Hause ankomme und das tue ich gleich und dann mit dem Handy in der Hand reingehe, werde ich von meiner Freundin getötet.
Dann leg mal schnell auf, komm gut nach Hause und danke, dass du angerufen hast, Christian.
Ja, bitte. Vielleicht, wenn ich es irgendwie hinkriege, melde ich mich nochmal später. Ich kann es aber nicht versprechen.
Alles klar. Wir hören uns.
Ich wünsche noch viel Spaß, ja.
Danke, ciao. Christian, tschüss. Das war Christian Immervoll von Formel1.de, motorsporttotal.com, Formel1.de, die drei Portale, die Starting Grid und alle Motorsportformate auf meinsportradio.de präsentieren. Ja, selbst im Auto ist der Mann noch kurz dabei, aber wenn dann die Freundin ruft, dann legt auch er lieber auf. Ole, wir müssen, glaube ich, über was diskutieren, was mich ganz persönlich doch relativ geschockt hat. Und zwar unsere letzte Ausgabe haben wir ja rund um die Todestage von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna gemacht. Und einen Tag später hat Kevin Magnus ein Interview gegeben, dass er im Auto sein Leben lassen würde. Wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein? So, also ja. Und Carson21-Official hat das bei Twitter sich gewünscht, dass wir darüber diskutieren. Zeigt das einen echten Racer oder eher jemanden, der ausgeschlossen werden sollte, weil er eine Gefahr für andere ist?
Ja, also die Frage ist ja, ob er mit der Einstellung eine Gefahr für andere ist. Also das ist ja, darüber kann man diskutieren. Die Aussage selbst war, er hat es ja dann irgendwie relativiert. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so zu 100% verfolgt, weil ich mir dachte, ja komm, lass ihn mal reden. Also gut, früher, ne, also vor 40 Jahren, ist man halt mit der Einstellung ins Auto gegangen, ja, weil die Formel 1 halt auch viel unsicherer war. Das heute zu machen, ja, ist halt so eine Frage, ne? Also, aber ich glaube letztendlich, unterm Strich meint er einfach nur, dass er halt gewisse Risiken einfach eingeht. Ja, also das glaube ich schon, aber es ist einfach irgendwie auch ein dummer Spruch. Also, das ist halt, weiß ich nicht. Und ich glaube, da ist er auch der Einzige, der so denkt. Im Fahrerfeld und generell auch im Motorsport, jetzt mal abgesehen von natürlich den Motorradfahrern, die auf der Isle of Man fahren, weil das ist halt richtig bescheuert. Vielleicht sollte er sich da mal bewerben.
Ja, also es geht ja auch immer um Timing, ja, und wann man sich zu irgendwas äußert und im Rahmen dieser Todestage von Senna und Ratzenberger sowas zu sagen, halte ich für völlig bescheuert. Also da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Sowieso halte ich Kevin Magnussen. Bei allem Talent, was er hat, fährt er halt teilweise wie eine besenkte Sau. Und so eine Äußerung macht es natürlich nicht besser. Ja, weil es ist ja auch das, was du nach außen projizierst in diesem Fall. Und da geht es auch um eine Vorbildfunktion. Egal, ob du das in... Also ich finde, sobald du im Kontext von Racing und Tod sprichst, und sagst, ich würde im Auto sterben, ob das jetzt, also wie das rausgezogen wird, das sei mal dahingestellt. Das ist immer eine ganz eigene Sache, eine eigene Geschichte. Aber da geht es ja auch um Vorbildfunktionen. Und wenn man sieht, dass ein Billy Monger beide Beine verliert im jungen Alter, ich denke nicht, dass der irgendwie mit irgendeinem Ziel dieser Art dann auch gefahren ist, gesagt hat, ja, wenn ich meine Beine im Auto verliere, dann ist ja alles nicht so schlimm. So. Also da geht es einfach darum.
Da kann ich ja weiterfahren.
Ja, genau. Ne? Ja, einfach mal drüber nachzudenken, bevor man sowas sagt oder da muss das Team, finde ich auch, oder da wundere ich mich eigentlich auch, dass das überhaupt so freigegeben worden ist, dieses Interview, dass das...
Wenn man sich aber anguckt, was Günther Steiner über die IndyCars sagt, dann wundert mich nicht, dass man das auch stimmt. Dieses Interview freigibt, also
vielleicht,
ne? Also von daher...
Vielleicht wollen sie in die Richtung Controversy Creates Cash gehen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall halte ich das für selten dämlich in diesem Fall. Und das hat Kevin Magnussen jetzt in der Ansehensskala nicht richtig weit nach oben gebracht. Aber vielleicht hat er es selber gemerkt, wenn er es selber so ein bisschen relativiert hat auch. Was Positives, Ralito schreibt, bis jetzt ist es die beste Formel-1-Saison der letzten Jahre. Gibt das einen Aufschwung für unseren Lieblingssport? Ja, klar.
Ja, klar.
Keine Frage. Gar keine Frage. Also ich glaube, die jetzige Situation, wenn wir uns alleine mal die Quoten von RTL angucken, bedingt dadurch natürlich, dass Sky nicht mehr die Formel 1 zeigt, sind natürlich viele Fans auch darüber gewechselt, der Einfachheit halber. Aber ich denke, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Spannung, die in der Formel 1 aktuell herrscht, und klar, man kann das Thema Safety Car auch mal in den Raum werfen, dass das Safety Car inflationär hoch genutzt wird. Markus Lehn hat das auch per E-Mail geschrieben. Ihm persönlich ist es zu viel geworden. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Rennen diese Saison spannend geworden sind, weil es eine Safety-Car-Phase gab. Ja, und weil dann Taktiken ausgepackt worden sind. Trotzdem ist es spannend. Wir haben ein sehr ausgeglichenes Fahrerfeld und auch Teamfeld. Und bin jetzt sehr gespannt, was dann die Updates, über die wir dann gleich so ein bisschen sprechen werden, für Spanien bringen. Aber klar, das gibt natürlich einen Aufschwung für den Sport. Und die Art und Weise, wie Liberty den Sport auch... zugänglicher macht, ja, mehr Grafiken zeigt und auch Halo zum Beispiel für Grafiken nutzt. Ich finde, das ist eine schöne Spielerei, also mir gefällt das gut. Und es kann, je mehr Daten wir bekommen, je mehr Offenheit es da gibt, desto besser ist das. Und ich hoffe auch, dass sich das in den Kartenverkäufen für den Deutschland Grand Prix zum Beispiel zeigt. Also, dass viele Leute zum Hockenheimring fahren und sich das angucken wollen. Aber ich glaube, dass das einen Aufschwung gibt, das steht außer Frage.
Ja, das ist definitiv klar. Also das merkt man ja auch. Also es ist auch das, was Liberty macht, ist insgesamt eigentlich gut für die Formel 1. Es gefällt natürlich nicht jedem traditionellen Listen, dass man jetzt zum Beispiel dann ja in Zukunft sicherlich mehr auf Stadtkurse setzen wird. Aber das macht man natürlich, weil das näher an den Fans ist und weil es nicht so teuer ist. Ja, also guckt man nach Hockenheim, da ist halt nichts los. Also es müssen darf man nicht schönreden. Wir hoffen natürlich alle, dass es dieses Jahr besser ist und dass der, dass Sebastian Vettel es schafft, die Massen wieder zu mobilisieren, aber das Stadion ist halb voll, ja, und da sind natürlich Stadtkurse besser, aber das nur mal als Beispiel. Aber auch so generell ist es, glaube ich, sehr gut für den Sport an sich, was da gerade passiert. Wir haben dieses Jahr die Situation, dass tatsächlich drei Autos eigentlich aus eigener Kraft Rennen gewinnen können. Das ist halt ganz interessant. Das gab es in den letzten Jahren selten. Ja, das darf man nicht vergessen. Ja, das ist in den letzten 10 Jahren doch sehr häufig sehr langweilig war. Denn was wir nicht vergessen dürfen, seit 2010, ja, gab es jetzt nicht so wirklich viele Leute und Teams, die Weltmeister geworden sind. Und von daher ist es, glaube ich, eine gute Sache, was da aktuell passiert. Und daher ist es eigentlich auch, das mit dem Safety Car ist halt die Frage, was man denn sonst sehen möchte. Ja? Möchte man lieber dann sehen, dass die Autos 1,5 Stunden einfach hintereinander herfahren? Kann man sich auch angucken. Ist für mich halt kein Argument, weil es halt zum Sport dazu gehört. Habe ich ja letzte Ausgabe, glaube ich, auch gesagt, in den USA, sei es bei NASCAR oder bei IndyCar, gehört das halt dazu. Da weiß man, dass das passieren kann und das, das schließt man dann in die eigene Strategie mit ein. Und das ist halt einfach so. Das ist halt wie ein Elfmeter im Fußball, ja. Das ist halt auch irgendwie unfair. Aber, beziehungsweise ist irgendwie halbwegs künstlich spannend, aber kann halt passieren, ja. 89. Minute Handelfmeter, kann passieren. Genauso künstlich wäre es jetzt aber auch, Tankstops wieder einzuführen, weil das ist letztendlich nichts anderes. Das ist auch Rumtaktiererei und seien wir doch alle froh, dass es spannende Rennen gibt, die auch bis zum Schluss irgendwie aufregend sind und wo auch was passiert, wo übrigens auch überholt wird, ja, deswegen ist das mit den neuen Regeln finde ich meiner Meinung nach gar nicht so unbedingt nötig, weil tatsächlich überholt wird. Also guckt euch mal alte Rennen an. Könnt ihr ja jetzt vielleicht dann machen, wenn F1 TV da ist. Guckt euch mal so alte Rennen an. Guckt mal, wie oft da überholt wird. Wie spannend das ist, so Rennen aus den... So, guckt mal irgendwie was von 82 oder 83. Das ist schon teilweise sehr zäh. Auch aus den 90ern. Und aktuell ist, glaube ich, die Formel 1, steht sie so gut da wie noch nie. Ich glaube nur, dass es nicht alle wissen.
Wir machen eine kurze Pause. Kurz Zeit zum Durchatmen und dann geht's weiter mit Starting Grid Live und der Vorschau auf den großen Preis von Spanien. Sascha Roos wird gleich noch zu Gast sein und ihr könnt natürlich anrufen unter 0228 8236 9469, Kevin.Scheuren bei Skype und natürlich gerne über Social Media mit dem Hashtag Starting Grid MSR Live bei Twitter und bei Facebook. Bis gleich.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört Starting Grid Live, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren ist mein Name, Ole Waschkau ist mein Co-Moderator und jetzt begrüßen wir in der Leitung, zugeschaltet aus München, Sascha Roos. Hallo Sascha.
Hallo?
Hallo?
Hallo, jetzt? Hallo, jetzt, wunderbar. Ich habe, glaube ich, irgendwas Falsches gedrückt. Verzeihung.
Ja, gerade
noch. Es fehlt das Fachpersonal an meiner Seite. Wo ist der Max Surer, wenn man braucht?
Ja, ich hatte gehofft, dass du ihm sagst, dass er da ist. Dann hätten wir die große Reunion feiern können hier, ja? Also, das schön, dass es noch klappt. Gerade noch Tennis kommentiert bei Sky, jetzt schon hier über die Formel 1 sprechen. Ja, der Mann schläft kaum, Sascha Roos. Ne?
Ja.
Der große Preis von Spanien steht an. Wir haben natürlich die drängende Frage bekommen, wirst du bei F1 TV kommentieren? Ja, kannst du dazu was sagen?
Stand jetzt nein. Also zumindest jetzt nicht an dem Wochenende. Das ist mal Fakt. Ich glaube, es ist ja noch nicht mal so ganz sicher, ob es denn auch wirklich funktioniert. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist es, glaube ich, noch nicht zugänglich. Also man kann zwar, glaube ich, buchen und das Abo abschließen, aber man kommt, glaube ich, noch nicht so ganz auf die Inhalte der Seite. Also zumindest das ist mein Stand vor 6-7 Stunden, was ich jetzt so mitbekommen habe. Ja, der letzte Kontakt, den wir jetzt wirklich hatten, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Die hat natürlich jetzt auch ein bisschen andere Probleme. Aber wir werden natürlich schon irgendwie versuchen, da am Ball zu bleiben.
Wir sind ja eine Sendung, die von den Besten nur das Beste nimmt. Ja, unser Keep Racing, Jack Schulz und natürlich auch die Knackpunkte des Rennens. Die waren bei euch mal die Race Facts, ja, bei Sky. Da wart ihr unser Vorbild. Und ich glaube, in alter guter Manier sollten wir das mal aufleben lassen. Was sind denn deine Race Facts für den anstehenden Grand Prix von Spanien?
Also an erster Linie würde ich jetzt mal sagen, wenn wir jetzt in Richtung Red Bull denken, Einigkeit im Team, ja, das wäre schon mal ein ganz wichtiger Fakt. Wenn sie sich natürlich selbst zerstören, dann wird es relativ schwierig, da irgendwie in dem Jahr erfolgreich zu sein für Red Bull. Dann jetzt mal ernster Race Fact auch noch, ist natürlich Benzinkontrolle, glaube ich, auch ein Thema in Barcelona. Das könnte auch ein Thema werden, wenn man sich so die Saison bisher anguckt und vor allem schaut, wie sich das mit dem Benzinverbrauch so darstellt. Das wäre natürlich ein Vorteil für Mercedes momentan, wenn man den Daten da so Glauben schenken mag. Ja, und dann ist natürlich interessant, wie die Updates wirken. Es ist ja auch immer ein Klassiker, wenn es nach Europa geht, vor allem dann auf eine Strecke, die man natürlich wie aus der Westentasche kennt, wo die Transportwege relativ kurz sind, wo man relativ schnell auch was nachordern kann, ist es ja immer so, dass es die großen Updates gibt, die technischen Updates dann in Barcelona. Ich habe mitbekommen, bei McLaren zum Beispiel gibt es wohl einen mega Frontflügel. Da bin ich mal gespannt. Optisch schaut er schon mal ganz nett aus, was ich da so an Bildern gesehen habe. Bin mal gespannt, wie der dann funktioniert am Freitag.
Ja, Updates ist, glaube ich, das große Stichwort, Ole. Ne? Ich glaube, da bauen viele Teams drauf, dass in Spanien ordentlich was nachkommt. Renault hat was angesagt, McLaren, Sascha hat es gerade angesprochen. Auch die großen Teams werden was mitbringen. Die große Update-Schlacht. Ich glaube, unter dieser Headline wird das auch so ein bisschen stehen am Wochenende, ne?
Definitiv, wie immer ja eigentlich. Eigentlich geht es ja jetzt erst richtig los, wenn man ehrlich ist. Also der Europa-Auftakt, und das war nicht Baku, ist ja eigentlich erst der richtige Saisonstart. Und jetzt zählt's halt, jetzt zeigt sich, wer denn wirklich wo steht. Und jetzt geht auch das große Update-Rennen natürlich los. Und da will man natürlich dabei sein und keinen Fehler machen. Und das ist, glaube ich, insbesondere im Mittelfeld sehr interessant. Wir haben es gerade erwähnt, McLaren bringt ja eigentlich im Prinzip ein zweites Auto, so wie es ja Force India gemacht hat, die letzten Jahre auch immer, aber auch vorne, ja, also Mercedes hat ja noch nicht so überzeugt jetzt die letzten Rennen. In Baku hat man ja nur mit sehr, sehr viel Dusel gewonnen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob das in Barcelona dann wieder so ist. Übersetzt also eigentlich dann den Rest der Saison auch. Oder ob sie dann in Barcelona wieder irgendwie eine halbe Sekunde vom Feld herfahren. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend werden.
Ihr könnt anrufen, ihr könnt auch mit Sascha Ruchs mal quatschen, wenn ihr das mal immer mal machen wolltet. Ja, in all den Jahren bei Sky, wo ihr nur Twitter-Nachrichten schreiben konntet an diesen Mann. Jetzt könnt ihr mit ihm reden. 0228 8236 9469 oder kevin.scheuren bei Skype. Gerne melden, gerne anrufen, freuen wir uns drauf. Bis circa 20.30 Uhr wird Sascha in der Leitung sein, also haltet euch ran. Sascha, wir haben eine Frage reinbekommen von Jakob Klein per E-Mail. Wie vorsichtig werden die Bullen fahren? die Red Bulls, Max Verstappen, Daniel Ricciardo. Du hast es ja gerade schon gesagt, süffisant ein bisschen, die Einigkeit im Team. Glaubst du, die werden jetzt vorsichtiger fahren? Glaubst du, da kommt jetzt sowas wie, wie Vorsicht rein? Oder könntest du dir vorstellen, dass es so wild bleibt wie die letzten Rennen schon?
Also ich glaube, es wird nicht so wild sein wie in den letzten Rennen, also zumindest nicht in Barcelona. Ich glaube nicht, dass ein Max Verstappen mit seinem Temperament und mit seiner ganz persönlichen Art und seinem Charakter das lang irgendwie zügeln oder verbergen kann. Er ist, wie er ist. Also ich habe ihn ja auch die letzten Jahre jetzt ein bisschen erleben dürfen, wie er so sich verhält. Also jetzt auch nicht nur im Auto, sondern auch drumherum. Der hat schon sehr spitze Ellbogen und der weiß die auch einzusetzen und das wird mit Sicherheit nicht lange dauern, bis es dann wieder kracht. Also ich glaube, da sind sich alle, die da ein bisschen näher dran sind, einig, dass das so ist. Daniel Ricciardo ist da meiner Meinung nach der mit der größeren Rennintelligenz, der dann auch, glaube ich, auch weiß, wie er sich zu verhalten hat, wobei er auch einer ist, der sich natürlich nicht alles gefallen lässt. Und wenn man mal die Punkteausbeute anguckt und die Ausfallrate, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war das jetzt in Baku irgendwie der 18. Ausfall von Max Verstappen in seiner noch jungen Karriere. Das ist ganz schön viel. Da waren natürlich auch ein paar dabei, da konnte er vielleicht jetzt auch nicht so viel dafür, aber da erinnern wir uns trotzdem auch an viele Dinge, wo er gecrashed ist und wo er viele Dinge halt einfach falsch gemacht hat oder falsch eingeschätzt hat. Und wenn er wirklich ein ganz großer werden möchte, also so ein richtig, richtig, richtig großer, dann muss er das in den Griff bekommen, weil so viele Punkte, wie er da verschenkt und liegen lässt bei engen Kämpfen um die WM, kann er sich das natürlich nicht erlauben. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also ich glaube, in Barcelona wird es jetzt nicht das ganz große Tohuwabohu geben bei den Bullen. Da werden alle dafür sorgen, dass das nicht passiert. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass einer extrem zurückzieht, wenn sie beide wieder aufeinandertreffen sollten. Ich glaube, dass man das dann vorher wahrscheinlich in gewisser Weise über Funk oder wie auch immer regelt.
Du warst jahrelang für Sky im Einsatz beim großen Preis von Barcelona, bist die Rennstrecke ja auch entlang gejoggt. Das machst du ja jedes Mal. Das haben wir ja bei unserer Osterausgabe eruiert. Ja, das könnt ihr euch im Archiv auf meinsportradio.de noch anhören. Diese Strecke in Barcelona, die Teams kennen sie in- und auswendig. Dort wird getestet. Es ist nicht das Überholmecker, ähnlich wie es zum Beispiel Australien nicht ist. Und ganz oft haben wir Prozessionen erlebt in Barcelona. Jetzt ist es allerdings so, dass Pirelli unter anderem zwei Reifenstufen weicher rangeht an die Sache. Wir haben Supersoft-Reifen, wir haben Soft-Reifen, wir haben Medium-Reifen in Barcelona. Regen ist nicht ausgeschlossen aktuell fürs Wochenende. Erstmal vielleicht grundsätzlich, wie findest du die Strecke in Barcelona ganz persönlich? Und erwartest du eine typisch Barcelona-Prozession? Das ist auch eine Frage, die David Mikulajczyk so gestellt hat.
Also mit den Reifen ist es so eine Sache. Da hängt es natürlich davon ab, wie die funktionieren. Und es hängt natürlich auch extrem davon ab, wie die Temperatur ist. Also das wird der große Knackpunkt sein, wie sich das Wochenende gestaltet. Es ist da immer sehr windig, weil die Strecke liegt am Hügel, also das ist so richtig am Berg obendrauf und da pfeift der Wind schon ganz schön durch und das wiederum hat natürlich auch noch Einfluss auf die Asphalttemperatur. Insofern ist das jetzt an einem Mittwoch noch relativ schwer vorherzusagen, wie sich das Ganze verhalten wird. Aber Fakt ist natürlich schon, dass die Wahl von Pirelli, das Ganze ein bisschen weicher anzugehen, eine positive ist. Ich begrüße das. Das bedeutet auch, dass die Reifen hoffentlich nicht so lang halten werden. Das heißt, dass man da auch noch ein bisschen taktieren kann. Und was die Strecke anbelangt, war die halt vor ihrem letzten Umbau echt okay. Aber nachdem man da im letzten Sektor diesen Go-Kart-Teil da eingebaut hat, um das Ganze ein bisschen zu verlangsamen, hat sie natürlich schon viel verloren, weil diese letzten Kurven sind, zumindest sagen das jetzt alle, die mal in einem professionellen Auto drin gesessen sind, nicht so gemacht, als dass man dann wirklich dann am Ende von Start und Ziel überholen könnte. Das ist das Hauptproblem. Also das ist eigentlich nicht gut geworden da, diese Rumpelei da hinten rum. Da wäre die alte Streckenführung halt schon besser. Und ansonsten ist es eigentlich schon eine tolle, abwechslungsreiche Strecke, die den Fahrern auch einiges abverlangt. Man kann es natürlich immer als Fluch und Segen zugleich ansehen, dass die Fahrer die Strecke halt super kennen, weil sie halt sie testen und die Teams natürlich auch, was wiederum zur Folge hat, dass natürlich irgendwelche Fehler sowohl vom Team als auch jetzt vom Fahrer relativ selten vorkommen.
Okay, wir haben einen Anrufer in der Leitung. Hallo, wer bist du, woher rufst du an?
Hi, hier ist Frederik Giloy. Ich rufe aus Mannheim an. Ich bin gebürtiger Hockenheimer. Und ich habe die Sendung bisher noch gar nicht verfolgt. weil ich gerade auch direkt vom Training komme und direkt auf Facebook gesehen habe, dass ihr live seid.
Ja.
Und ich hab keine Ahnung, worüber ihr bisher gesprochen habt, aber ich habe ein, zwei Fragen in die Runde, die mich schon sehr lange beschäftigen.
Hau raus.
Grüße erstmal in die Runde. Hi.
Ja.
Wir haben letztes Jahr gegen Ende der Saison ging es um, hat Toro Rosso da ein bisschen und Red Bull, glaube ich, auch ein bisschen rumgeweint, dass der Renault-Motor so unzuverlässig wäre und da gab es auch ein bisschen Probleme mit der Leistung und so weiter. Und mich interessiert prinzipiell, wie man sich so einen Kundendeal vorstellt. Also was bekommt, wenn ich jetzt ein Formel-1-Team gründe zum Beispiel und ich will den Renault-Motor, was bekomme ich dann? Bekomme ich dann den Motor und kann damit machen, was ich will? Oder bekomme ich dann einen Experten an die Hand, der auch guckt, dass ich den richtig einbaue? Gibt es da irgendwie so Tipps? Weil ich glaube, auf Formel1.de war auch ein Artikel, in dem stand, dass Toro Rosso jetzt mit Honda super happy ist, weil sie selber die Motorenabstimmung machen können und das wohl vorher bei Renault nicht gegangen wäre.
Honda meinst du?
Würde mich jetzt prinzipiell interessieren, wie muss man sich so einen Motorendeal vorstellen? Was kann ich mit so einem Motor machen? Bekomme ich Getriebe auch? Und wie stark wird man da alleine gelassen? Oder kriegt man da ein bisschen Support von den Teams?
Sascha?
Ja, also das sind natürlich alles mega geheime Vertragsdetails ab und an. Also da gibt es natürlich verschiedene Konstellationen. Also es gibt da jetzt so keinen Musterdeal, so wie wenn wir jetzt in ein Autohaus gehen und sagen, ich hätte gern das Auto ABC und dann ist da vielleicht das Servicepaket mit inkludiert. Das sind alles Dinge, die natürlich dann auch dazu gekauft werden können von den Teams, soweit ich das jetzt weiß. Fakt ist jedenfalls, dass bei Kundenteams in der Regel Experten vom Motorenhersteller mit dabei sind, die dann in Teamkluft rumlaufen. Also Beispiel jetzt bei Sauber, bei Ferrari, da gibt es Ingenieure, die sind von Ferrari. Die tragen aber Sauber Teamkleidung, also die erkennst du nicht. Aber das sind Motorenspezialisten, die von Ferrari abgestellt werden und dann für Sauber diesen Motor warten und dort dann auch Einstellungen vornehmen, in Absprache natürlich auch mit Sauber eigenen Ingenieuren. Auf wessen Payroll die jetzt sind, wer die jetzt bezahlt, das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Durchaus möglich, dass das auch so Deals sind, die dann, ja, keine Ahnung, irgendwie auch im Rabattsystem mit drin sind. Ihr kriegt den Motor, dafür müsst aber die Ingenieure zahlen oder andersrum, wir zahlen die Ingenieure und ihr müsst nur den Motor zahlen. Solche Dinge gibt es mit Sicherheit auch. Das ist übrigens bei den Reifen genau das Gleiche. Auch da ist von Pirelli mindestens ein Ingenieur abgestellt, der sich um die Reifen kümmert und da mit Rat und Tat zur Seite steht. Also der allerdings ist meistens in Pirelli-Kleidung. Aber diese Motoringenieure, die erkennst du jetzt von der Teamkleidung nicht direkt, von wem die jetzt genau kommen und aus welchem Hause. Das sieht man oft. Manchmal bei Red Bull ab und an sieht man ja dann einen Kameraschwenk in die Garage hinten rein, wo dann viele Ingenieure und Techniker vorm Laptop sitzen. Das sind dann in der Regel Motorenmenschen, ja, die dann teilweise von Renault dann eben sind, im Fall von Red Bull oder bei Sauber von Ferrari. Und die Frage mit dem Getriebe ist halt auch ähnlich zu beantworten. Es gibt Teams, die machen ihr Getriebe selber. Es gibt aber Teams, die beziehen die dann natürlich in einem Satz, also sprich bei Ferrari, da nimmt man natürlich dann auch das Ferrari-Getriebe, weil das eben genau dazu passt.
Frederik, Frage beantwortet?
Cool. Frage soweit beantwortet. Ich frage mich nur immer, wie das, weil ihr habt ja schon ein paar Mal diese McLaren-Doku angesprochen. Ja. Also da war zum Beispiel, da hat mich extrem gewundert und da kam die Frage auch wieder auf bei mir, weil die haben ja, glaube ich, gar nicht miteinander geredet, so wie das in der Doku rüberkommt. Und Helmut Marko hat da letztes Jahr da bei Toros, ich glaube in Mexiko muss das gewesen sein, da kam ja so ein bisschen auf, dass die mit ungleichem Material fahren. Da war die Antwort von Renault, ja, ihr dreht den Motor auch ganz anders hoch als wir.
Ja, das sind natürlich auch so Dinge. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das sind natürlich auch immer, das ist viel Politik. Also Formel 1 ist halt mega viel Politik. Da wird halt auch gerne mal was gesagt, um den anderen zu reizen, aus der Reserve zu locken. Die hauen sich da teilweise dann auch Anschuldigungen um die Ohren, wo jeder eigentlich dann intern weiß, wie es gemeint ist. Ja, da geht es darum, um die Position dann auch zu verbessern. Wir haben ja oft auch verglichen, wie schnell läuft der oder wie schnell läuft der Renault-Motor eigentlich. Das hat man ja oft auch gesehen, wenn Red Bull geschimpft hat über den Motor, dass der Renault nicht geht. Aber dann hast du ein anderes Team gesehen, das einen Renault-Motor hat und da lief die Karre halt dann doch auch 10 km/h schneller. Also ist es natürlich auch immer eine Einstellung mit der Aerodynamik, wie man damit umgeht. Also das ist, glaube ich, immer nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, dass der Renault-Motor im vergangenen Jahr nicht so schlecht war, wie ihn teilweise Red Bull gemacht hat. Auf der anderen Seite haben die natürlich jetzt eine komfortable Situation. Das war ja auch Sinn und Zweck des Deals, dass man Toro Rosso den Honda-Motor gibt, um zu checken, wie ist der eigentlich? Wie können die mit den Japanern zusammenarbeiten? Wie funktioniert das? Und im Endeffekt können sie McLaren danken, weil McLaren hat 3 Jahre lang mit Aufbauarbeit geleistet und jetzt wird der Motor sukzessive immer besser. Das sieht man ja an den Ergebnissen von Toro Rosso. Also gerade jetzt in Shanghai war es ja gut. Also ich glaube, auf kurz oder lang, und das war auch schon vor einem halben Jahr das Gerücht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dann Red Bull dann zu Honda wechseln kann.
Eine Frage noch zu den Motoreneinstellungen. Also ich habe das irgendwann zu den Wintertests gelesen. Hast du da irgendwie Insights, wie die Teams damit umgehen? Also so wie ich Toro Rosso verstanden habe, konnten die halt, die hatten halt die festen Motoreinstellungen, die Renault denen gegeben hat, und die konnten halt auch nichts ändern. Also die haben den Motor da, also Motormapping, keine Ahnung, was da alles möglich ist. Und die hatten da überhaupt keinen Einfluss drauf. Ist das jetzt generell nur so ein Renault-Thema oder ist das bei Mercedes und Ferrari ähnlich, dass sie halt sagen, okay, ihr kriegt den Motor mit den Einstellungen und ihr müsst die Einstellungen nehmen, die wir euch geben, und da ist auch nichts zu rütteln?
Naja, also das sind natürlich auch wieder so Dinge, da reden die Teams natürlich gar nicht drüber, was da ist, aber du kriegst natürlich schon auch ein bisschen was mit. Es gibt Empfehlungen, die Motorenhersteller rausgeben. Es gibt ja auch immer wieder Updates, also jetzt auch elektronische oder Computer-Updates für den Motor. Und da ist es dann, kann es schon sein, dass dann oftmals ein Kundenteam jetzt nicht mit dem aktuellsten Update rumfährt. Also das gab es in der Vergangenheit auch. Im Fall von Renault, was du ansprichst, war das Hauptproblem so, dass die keine Ersatzteile mehr hatten für den Motor. Deswegen hatte gerade Toro Rosso so viel Probleme hinten raus in Mexiko, wovon du sprachst, als die Motoren hochgegangen sind oder die Turbos kaputt gegangen sind. Und deswegen haben die denen dann auch, weil sie wussten, Toro Rosso geht weg von Renault, haben die natürlich dann gesagt, wieso sollen wir euch jetzt hier unseren letzten Turbo geben, den wir noch haben, den nehmen wir mal gut und gerne her für unser Werksteam, ist ja logisch. Und so kam das dann, und dann konnten die bei Toro Rosso den Motor nicht mehr ganz so extrem fahren, weil sie natürlich befürchten mussten, dass aufgrund dessen dann Teile am Motor kaputt gehen. Das war die Geschichte da in den letzten Rennen der Saison 2017.
Frederik, da wir noch andere Hörer gerade sozusagen anklopfend haben und Sascha nicht mehr so viel Zeit hat, würde ich dich nonchalant rausschmeißen, wenn es okay ist.
Alles gut. Ich danke euch. Die Frage beschäftigt mich schon lange und viel Spaß euch noch.
Ich hoffe, es wurde
gut beantwortet. Ja, danke für den Anruf.
Genau.
Gerne.
Danke für den Anruf, Frederik. Tschüss. So, und dann gehen wir direkt rüber zum nächsten Anrufer. Wer bist du, woher rufst du an?
Hallo, hier spricht wieder Dennis. Vielleicht kennt ihr mich noch aus der ersten Live-Sendung, die ihr immer hattet. Ich hatte da auch schon mal angerufen zu dem Thema, dass die Zuschauer ein bisschen zurückgehen.
Ja.
Und jetzt wollte ich dann einfach nochmal anrufen. Bin froh, dass man Sascha jetzt auch mal sprechen kann. Erstmal großes Lob an dich, Sascha. Ich habe mir die Jahre, die du kommentiert hast auf Sky von 2013 bis jetzt zum letzten Jahr, immer sehr gerne angeschaut. Ich habe da die Übertragung echt gut genossen. Ich finde, ihr habt da einen super Job mitgemacht. Das erstmal vorweg.
Danke.
Ja, und dann kommen wir mal zu meiner Frage. Jetzt ist ja Liberty dabei, den Sport so umzukrempeln. Bisher, finde ich, haben die da einen ganz guten Job mitgemacht. Ich finde, das ist jetzt nicht so zur Unkenntlichkeit irgendwie verändert worden. Es ist immer noch die Formel 1, die man kennengelernt hat und auch lieben gelernt hat, sage ich mal. Was sind jetzt für euch so Sachen, wo ihr nicht zufrieden wärt mit, wenn die das jetzt machen würden? Zum Ändern des Sports sozusagen. Also für mich sind das solche Sachen wie Gaststarter. Das war, glaube ich, mal irgendwie mal ein Vorschlag von irgendwem, zum Beispiel, dass Mercedes mal ein drittes Auto an den Start bringt in einem Rennen und dann ein prominenter Gaststarter, zum Beispiel, sagen wir mal, Sebastian Loeb oder so, dann da mal Formel 1 fährt. Sowas in der Richtung wäre jetzt für mich persönlich was, wo ich sagen würde, das ist dann nicht mehr Formel 1. Was sind so für euch so Vorschläge, wo ihr das dann auch denken würdet?
Ja, also das sehe ich genauso, ehrlich gesagt. Das verwässert den Wettbewerb und hat eigentlich damit auch nichts zu tun. Es ist ja zwar Show, aber es ist ja jetzt keine Show-Entertainment-Veranstaltung, wo man ja irgendwie schaut, man bringt da irgendwelche Promis unter, die zwar fahren können, aber eigentlich ja da nichts zu suchen haben, sind wir ehrlich. Also es wäre ja furchtbar, wenn da sich jeder, der Motorsport-Hintergrund hat, sich da reinsetzen könnte und würde da lustig mitfahren können. Also das würde das Ganze ja doch, glaube ich, schon ein bisschen ad absurdum führen und das wäre auch, glaube ich, gar nicht möglich. Also kann ich mir nicht vorstellen und das würde ich auch nicht begrüßen. Was ich gut fand, war letztes Jahr, was sie da in Austin versucht haben, mit so ein bisschen anderer Herangehensweise, aber es muss natürlich auch immer zu dem jeweiligen Umfeld passen. Wenn man das bei jedem Rennen macht, bei jedem Grand Prix macht, dann nutzt sich's auch ab und es passt halt auch nicht, sowas in Sochi zu machen zum Beispiel, ja, oder auch bei den, selbst bei den europäischen Rennen, finde ich, ist sowas fehl am Platze. Da sollte man bei den Basics bleiben, beim Ursprung bleiben, da sollte man die Zuschauer befrieden und bedienen, die seit jeher sich mit der Formel 1 befassen. Solche Dinge kann man in den USA machen, da finde ich es auch echt okay. Was jetzt den Wettbewerb an sich anbelangt, bin ich zum Beispiel auch kein Freund von irgendwelchen Sprintrennen, die man dann mal am Samstag macht und am Sonntag dann noch ein Rennen. Finde ich, das braucht nicht, so wie sich die Formel 1 momentan entwickelt und auch das, was man vorhat, indem man ja das sportliche Reglement ein bisschen verändert, indem man, was ja jetzt durchgesickert ist, dass man den Frontflügel einfacher gestaltet, um die Aerodynamik zu zerstören und ein bisschen einen niedrigeren Antriebsdruck hinzubekommen. Das, finde ich, sind genau die richtigen Wege. Man sollte jetzt nicht zu sehr und zu viel gucken, wie kann ich mehr Show machen, sondern man sollte sich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich die Show ist der Sport, die Show ist der Motorsport und nicht das, was links und rechts irgendwie an Säulen, an Feuerwerkssäulen hochgeschossen werden, sondern ich finde, das findet auf der Strecke statt. Und da ist meiner Meinung nach eben dieser Ansatz jetzt mit dem Frontflügel genau der richtige. Wir sehen es zum Beispiel auch in der DTM. Ich weiß nicht, wer von euch am vergangenen Wochenende die Rennen gesehen hat. Das war fantastischer Motorsport. Und warum war es fantastischer Motorsport? Weil man den Downforce um 30% nach unten geschraubt und gedrückt hat. Also weniger Aerodynamik, die Autos sind instabiler, die Autos sind schwerer wohl zu fahren für die Piloten. Dementsprechend gibt es mehr Rennaction, dementsprechend gibt es mehr Überholmanöver. Und ganz ehrlich, ich persönlich pfeife drauf, ob man jetzt einen neuen Rundenrekord hinlegt mit irgendwie einer Sekunde schneller als im Jahr zuvor oder 1,5 Sekunden schneller als im Jahr zuvor, weil man irgendwie mehr Antriebsdruck hat, weil das sieht der Zuschauer sowieso nicht. Egal, ob du da das am Fernseher guckst oder ob du an der Strecke bist, ob der jetzt 15 Meter im Vergleich vom Ghost-Fahrzeug vom letzten Jahr über die Ziellinie fährt oder dahinter, das nimmt keiner wahr. Ich nehme wahr, wenn die sich duellieren auf der Piste. Das nehme ich wahr. Und das ist meiner Meinung nach der richtige Ansatz. So wie es ja in den 80ern war, in den frühen 90ern, wo einfach nur flache Bretter vorne waren als Frontflügel, wo du dann auch nicht das Problem hast mit Dirty Air. Also du kannst näher auffahren. Also zumindest sind all das so die Parameter, die mir Leute erzählt haben, die selber im Auto saßen und die sich auch so ein bisschen mit Ingenieurswesen auskennen. Denn es ist eine Rennsportserie und es sollte keine Ingenieursserie sein.
Also dass quasi wieder Gladiatoren in den Autos sitzen, die 1000 PS Schleudern kontrollieren müssen, wie Gerd Berger das so gerne will.
Ja, genau. Also es muss wirklich Arbeit sein am Lenkrad und die müssen wirklich kämpfen miteinander und es soll sich am Ende dann auch einer durchsetzen, der halt einfach besser fährt, der den besseren Touch hat, der vielleicht auch andere mal austrickst, weil er es halt kann und weil eben auch das Auto ihm die Möglichkeit gibt, jetzt nicht, weil es besser ist, sondern weil er halt ranfahren kann, weil er sich daneben setzen kann. Und das ist genau das. Wir sprachen vorhin von möglichen Prozessionen in Barcelona. Die sind natürlich dann auch begünstigt durch solche Aerodynamikmonster, wie wir sie halt hatten in den letzten Jahren.
Vielleicht als Anschluss eine Frage von mir in diese Richtung, auch was die Amerikanisierung der Formel 1 angeht. ich weiß nicht, ob das ein bisschen altbacken ist, meine Einstellung dazu, aber ich finde die Formel 1, obwohl es eine Weltmeisterschaft ist, ist es eine recht europäische Rennserie. Wie viel Amerikanisierung verträgt die Formel 1 deiner Meinung nach, Sascha?
Ja, ich finde so ein bisschen Schuss schadet nicht. Also es sollte aber dann nicht zu sehr in die Richtung gehen. Also ich halte nichts von einer Einheitsserie zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Amerikanisierung sind, weil das ist ja gerade in Amerika das Nonplusultra, wenn man sich die Rennserien anschaut. Also davon halte ich eigentlich nichts. Ich finde es eigentlich schon gut, wenn die Autos unterschiedlich ausschauen, wenn man unterschiedliche Motoren hat. Klar, natürlich in einem Fenster. Das Fenster sollte relativ eng sein, in dem sich die Motorenhersteller bewegen. Es sollte finanzierbar sein, auch das. Da geht man ja wohl auch in die richtige Richtung oder zumindest hat man die Ansätze da. Wenn man dann noch die Motorenhersteller dazu bringt, dann ist das auch richtig so. Das finde ich jetzt nicht. Das Drumherum, die Show, finde ich, das ist schon okay. Man darf da schon ein bisschen was tun, aber es sollte schon noch der Ursprungsgedanke der Formel 1 sollte schon noch erhalten bleiben. Und ich glaube, sie machen das mit Bedacht und sehr vorsichtig. Sie haben halt viele Ideen. Die Fehler sind möglicherweise, dass man die Ideen zu schnell rausposaunt. Es ist vielleicht schlauer, Ideen erstmal für sich zu behalten, im stillen Kämmerlein zu gucken, ob sie funktionieren. Und dann erst nach außen gehen. Das ist ja gerade jetzt auch beim Stream bei F1 TV ähnlich. Da gibt es ja auch viele tolle Ideen. Aber funktionieren halt noch nicht. Und das ist halt nie gut, wenn du Erwartungen schürst und wächst und kannst du halt dann nicht erfüllen.
Dennis, gibt es noch eine Frage, eine schnelle Frage, weil Sascha muss gleich weiter.
Ja, ganz kurze Frage noch von mir, Sascha. Wenn du dich so umhörst bei deinen Kommentatorenkollegen, was die Formel 1 angeht, wer sind da so die du am kompetentesten und am besten insgesamt findest, Deutsch, Englisch, so in dem Bereich?
Also wir hatten natürlich logischerweise aufgrund der Firmennähe sehr guten Kontakt und haben den immer noch zu den Kollegen von Sky UK und auch von Sky Italien. Mit denen habe ich mich super gerne ausgetauscht, weil es halt auch wirklich unkompliziert war, weil die saßen halt ein Büro nebenan. Wir hatten den gleichen Shuttle, wir waren im gleichen Hotel, wir waren teilweise auch auf demselben Flieger. Insofern ist dann natürlich der Kontakt relativ einfach und gut. Gerade eben auch bei Sky UK mit den vielen guten Experten, die da sind, die total pflegeleicht und locker sind. So ein Johnny Herbert, auch Damon Hill, wenn du dich mit denen mal unterhalten kannst, so zwischendrin, das ist großartig. Also da ist es auch nicht so eine Abstufung, ja, ich bin der Experte und du bist der deutsche Kommentator. Nee, das ist auf Augenhöhe und du kannst dich mit denen super austauschen. Das war die ganze Zeit halt großartig und echt, echt toll. Also da habe ich ganz persönlich auch echt viel gelernt von denen und konnte da viel, viel, viel rausziehen. Und dann natürlich auch logischerweise jetzt nicht nur Kollegen vom Fernsehen, sondern auch ganz viel Printkollegen, mit denen man sich unterhält, von Zeitungen, von Magazinen. Auch die Kollegen von Automotor und Sport mit Michael Schmidt habe ich mich jeden Tag ausgetauscht und viel unterhalten. Dann auch mit Tobi Grüner, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe. Also das ist eigentlich eine große Familie, wo sich jeder hilft und unterstützt. Auch mit den Kollegen von RTL natürlich genauso. Wo man miteinander redet und wo jeder auch was weiß und jetzt nichts verheimlicht. Ne? Also da spricht man offen miteinander. Das ist jetzt nicht so, ey, das sage ich dir nicht, edgy badge, die haben jetzt das und das. Sondern das ist ein großer Zirkel, der sich austauscht. Und das finde ich auch ein bisschen einzigartig. Das gibt es, soweit ich das jetzt weiß, ich mache jetzt auch schon ein bisschen längere Zeit Fußball, gibt es das nicht auf der Ebene.
Dennis, vielen Dank für deinen Anruf.
Sehr, sehr gern. Macht weiter so mit eurer Sendung. Ich höre euch mir immer sehr, sehr gerne an. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, danke für den Anruf.
Ciao. Bitte, ciao.
Ja, Sascha, bei dir wollen wir uns auch bedanken. Du musst zur Familie, das verstehen wir.
Ja, pass auf, zehn Minuten mache ich noch.
Wunderbar.
Ich habe ja gerade keine SMS.
Es macht ihm Spaß. 10 Minuten. Es macht ihm Spaß, das ist einfach so. Du vermischt
Sascha
das Bruce auch immer.
Schreibt noch SMS.
Ja, ich hab ja parallel zum Kommentieren auch Tweets beantwortet. Kann ich noch eine SMS schicken, während telefoniert? Geht schon.
Aber du vermisst das schon, auch über die Formel 1 zu sprechen, ne, und das zu machen.
Ja, logisch. Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ich bin seit 2003 im Formel 1-Team von Sky/Premiere
gewesen und habe da die Rennen verfolgt. Ich habe eigentlich von 2003 bis eben letztes Jahr jedes Jahr Autorennen kommentiert, welche auch immer, aber ich habe welche kommentiert. Das ist halt in dem Jahr jetzt nicht der Fall bis jetzt. Das fehlt natürlich, also müssen wir nicht drüber reden. Das ist ja jetzt nicht nur ein Beruf, das ist ja eine Leidenschaft. Deswegen lasse ich da natürlich auch nicht keine Gelegenheit aus, mir dann halt auch die Sachen anzugucken.
Marcel Jurka hat eine Frage per Mail geschickt. Eine ganz interessante Frage. In dieser hart umkämpften WM ist es noch wichtiger, jeden Punkt zu sammeln, da man an einem schlechten Wochenende mal Sechster statt Zweiter ist. Damit meint er, muss man schon jetzt vom Team langsam steuern, wer die Nummer 1 im WM-Kampf ist?
Ja, also das sehe ich schon auch so. Bei Ferrari ist es halt so, dass dann hier jetzt Baku, der Kimi, sich leider dann selbst rausmanövriert durch eine verhunzte Qualifikation. Aber prinzipiell scheint es schon so zu sein, dass man relativ frühzeitig, glaube ich, teamintern sich klar darüber sein muss, auf wen man setzt. Wobei, sind wir ehrlich, ja, bei Ferrari und Mercedes gibt es diese Diskussion nicht. Also die gibt's nicht. Da gibt's schon von jeher, von vornherein ist klar, wer da die Nummer 1 ist. Und das ist auch intern vom Team so geregelt. Also da glaube ich, muss man gar nicht groß diskutieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Vertrag der jeweiligen drinsteht, aber gibt's ja. Also und gab's ja auch in der Vergangenheit. Also deswegen glaube ich, dass es da relativ klar ist bei Red Bull. Es ist, glaube ich, offen und da ist es für beide entscheidend. Auch diese Saison ist für beide entscheidend. Max Verstappen, wir haben ja vorhin schon über ihn gesprochen, darf sich nicht mehr viel erlauben. Also auch keine großartigen Ausfälle. Der wollte ja eigentlich angreifen in diesem Jahr. Dafür ist er schon ein bisschen zu häufig rausgeknallt. Und Daniel Ricciardo fährt natürlich jedes Rennen Bewerbungsrennen für andere Teams. Also das ist ja auch klar, dass das auch einer der heißeren Kandidaten ist. Er geht zwar auch jetzt auf die 30 zu, weiß gar nicht, ob er sie schon überschritten hat, aber 29 ist er, glaube ich. Ja. Weiß ich jetzt aus dem Stand nicht, aber so. Ja, der Vertrag läuft ja auch aus. Das heißt, da ist es ja dann auch mal interessant, was macht dann Daniel Ricciardo. Also ich persönlich halte den ja für, ich will jetzt nicht sagen unterschätzt, aber der braucht sich jetzt nicht unbedingt verstecken vor anderen, die die ganz großen Gehälter nach Hause tragen. Also den kann man durchaus mal auch in einem anderen Auto sehen.
Dann,
egal, ob es jetzt rot oder silber ist.
Also ich glaube ja rot. Ich glaube, das Auto wird rot sein, in dem er fährt nächstes Jahr.
Also Haas.
Nein.
oder sauber. Das ist ja auch gut.
Definitiv wäre Ferrari eine gute Lösung. Zum einen spricht er Italienisch. Er hat lang bei Toro Rosso ist er gefahren. Er war vorher kartmäßig dort unterwegs. Der ist da in der italienischen Familie irgendwie auch integriert, auch durch seinen Nachnamen irgendwie. Also der ist, er spricht fließend Italienisch. Also sagen wir mal, deutlich besser Italienisch als wir alle. Also deswegen würde das schon mal passen. Und von seiner Art her, wie er ist, ist halt die Frage, ob der bei Ferrari ankommt. Ne? Also das muss man natürlich auch sehen. Der ist halt schon auch ein bisschen wild in dem, was er tut, auch neben der Strecke. Ob das dann immer so Ferrari-like ist, das steht wieder auf dem anderen Blatt. Es gibt natürlich viele, die sagen, ja, der Kimi ist ja da auch gut. Der Kimi ist ja jetzt auch schon deutlich ruhiger geworden und hatte, wenn man sich zurückerinnert, in seiner ersten Zeit bei Ferrari da doch schon das ein oder andere Problemchen abseits der Strecke. Der Daniel, der kann schon auch auf den Putz hauen. So ist es nicht. Also ich meine jetzt nicht, dass er irgendwelche Eskapaden hätte, so wie wir die von Kimi kennen und kannten, sondern der feiert auch gern, der hat mal einen lockeren Spruch drauf, von seiner ganzen Art, wie er ist, ist das jetzt nicht so die ganz große Etikette, wie man die bei Ferrari gerne hat. Das muss man wissen, wenn man den Danny Ricciardo verpflichtet.
Vielleicht hat er ja auch Yachten, auf die er dann nach den Rennen mal gehen kann.
Nicht, dass er aber dass sich da, ne?
Ja. Nein, nicht, dass er den falschen Hals bekommt. Also das ist jetzt keiner, der sich da zuschüttet an der Bar. Also das auf gar keinen Fall. Aber der ist halt ein Sunny Boy. Also der ist, könnte man sagen, passt eigentlich so von seiner Mentalität ja schon nach Italien. Aber ob das zu dem strikten, ja, generalstabsmäßig durchgeplanten bei Ferrari ist, also zumindest so nach außen hin,
das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt, weil eins ist auch klar, die Ferrari-Mannschaft in den letzten Jahren hat sich jetzt nicht so wirklich ganz große Freunde gemacht im Umgang mit Kollegen, Medien etc. Das ist da schon sehr, sehr strikt. Ganz anders, als das bei Red Bull der Fall ist, wo ja wirklich ja auch mit viel Spaß rangegangen wird. Die haben ja immer tolle Ideen und Innovationen, ja, die drehen tolle Videos, machen mit den Fahrern Klamauk und Spaß und überhaupt. Bei Ferrari gibt es sowas nicht. Also da ist nicht daran gedacht, dass man da irgendwelche lustigen Spaßvideos dreht. Also das meine ich, ne? Das ist schon eine ganz andere Kultur, die da gelebt wird.
Vielleicht täte Ferrari das aber auch gerade gut.
Was ich meine ist, ob er sich da auch selber wohlfühlt. Es ist ja nicht nur die eine Sache, ob jetzt Ferrari sagt, der passt zu uns oder der passt nicht zu uns.
Ja.
Ob er als Daniel Ricciardo sich da wohlfühlt, das ist ja das Nächste. Weil eins ist ja mal auch klar, egal was man für einen Job ausübt, egal was es ist, du musst dich in deinem Arbeitsumfeld, in deinem Arbeitsklima wohlfühlen. Nur dann kannst du ja Top-Leistung bringen. Und das wiederum weiß ich nicht, ob das zu Daniel Ricciardo passt.
Wie wäre es denn eigentlich, wenn das Auto nicht rot, sondern gelb ist?
Das wird die Frage sein, wie die sich entwickeln. Ne? Ich weiß nicht, ob er dann dahin wechseln will. Also ich meine, eins ist ja auch klar, der will ja Weltmeister werden. Der will
ja, ich würde auch eher Ferrari nehmen.
Naja, ich glaube halt einfach, dass Renault noch nicht so weit ist. Also die Frage ist, wie die sich jetzt entwickeln in diesem Jahr, was da passiert. Ich glaube, die Schritte gehen schon in die richtige Richtung. Aber der Abstand zu den drei Top-Teams ist ja jetzt nicht unbedingt kleiner geworden. Also sie haben sich deutlich etabliert als Kraft Nummer 4, auch wenn es jetzt in Baku ein Rückschritt war. Aber hätte der Hülki nicht den Fehler da gemacht, wäre er auch im vorderen Bereich gelandet. Also Top 5, glaube ich, wäre drin gewesen. Dann hatten wir den Boxenstopp, glaube ich, nicht ganz so richtig gut hinbekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich glaube, dass sie ihren eigenen Ansprüchen, und das betonen sie ja auch immer wieder, noch ein bisschen hinterherhinken.
Ja, das definitiv. Aber es ist natürlich perspektivisch ja vielleicht sogar ein bisschen interessanter als Ferrari, weil da ist halt Sebastian Vettel. Ja, und auch wenn er ihn natürlich bei Red Bull ja schlagen konnte, weiß ich halt nicht, ob er da halt wirklich die Chance bekommt, wirklich Weltmeister zu werden, oder aber ob er halt nur der neue Mark Webber dann da ist. Da wäre natürlich dann Renault zwar riskanter, aber vielleicht die langfristig die bessere Variante, weil ja Carlos Sainz oder auch Carlos Sainz nimmt den Red Bull Platz sicherlich sehr gerne, und ja, Nico Hülkenberg zeigt zwar gute Leistung, ist jetzt aber auch nicht so fest im Sattel, sage ich mal, wie es Sebastian Vettel bei Ferrari ist.
Er hat aber ja noch einen langfristigen Vertrag. Ne? Der hat, soweit ich weiß, noch 2 Jahre bei Renault, dieses und noch eins. Also das heißt, das ist, glaube ich, ja, die sind ja auch sehr zufrieden mit ihm. Der macht ja auch einen guten Job.
Ja, klar.
Was aber natürlich auch bei Ferrari ein Thema ist, Charles Leclerc sollte man nicht vergessen. Der macht finde ich, einen phänomenalen Job bei Sauber. Also der fährt ja stark, bestätigt das, was er ja in der Formel 2 ja schon abgeliefert hatte. Also boah, dann auch der ist der italienischen Sprache mächtig, ist einer, der jetzt aus Sicht von Ferrari ja da auch reinpasst, aus der Ferrari-Familie, einer, der ja dieses Gen auch in sich trägt, der würde durchaus ja auch passen. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn sie sagen, gut, der Kimi, den nehmen wir nicht noch mal ein Jahr, dass die den auch vielleicht sofort holen nach dem Jahr, nach dem Lehrjahr bei Sauber. Ist ja auch möglicherweise eine Variante, wenn der sich weiter so entwickelt in den nächsten Rennen. Ich meine, da besteht jetzt nicht die Eile. Der gehört ja eh Ferrari, der Leclerc. Und ob dann der Daniel Ricciardo zu Ferrari wechselt, weil er weiß, da ist der Leclerc im Hintergrund, der protegiert wird, weil er seit ewigen Zeiten hier das in der Pferdebettwäsche schläft. Und der Sebastian Vettel, von dem du nicht weißt, was er vorhat, auch das ist ja ein Thema. Du weißt ja nicht, was macht Sebastian Vettel. Also angenommen, die werden jetzt Weltmeister in diesem Jahr, was durchaus möglich ist. Dann hat er 5 Titel, hört er auf, fährt er weiter, will er die 7 vom Michael schlagen? Was treibt ihn an? Also ne, das muss man ja auch immer sehen. Und ich traue dem Sebastian Vettel auch einen relativ plötzlichen Schritt zu.
Ja.
Ja, vielleicht geht er auch wieder zurück zu Red Bull und tauscht mit Daniel Ricciardo. Also ist natürlich komplett absurd, aber kann ja auch passieren. Ja, das ist halt die Frage. Also deswegen, also Ferrari ist zwar das auf Papier das Logische irgendwie für Daniel Ricciardo, das, was wahrscheinlich auch passieren will, wird, aber ja, Charles Leclerc ist da eben, der könnte halt, ja, vielleicht ist es dann nur irgendwas
Vertrag nicht bei Ferrari, ne? Na, ich finde, es gibt genügend Argumente, die gegen Ricciardo und Ferrari sprechen. Ja. Wie gesagt, sein eigenes Wohlfühlen ist das so. Das kann nur er natürlich beurteilen, aber ich von außen, wenn ich das ihn so sehe, so wie ich ihn kennengelernt habe und so wie ich das Ferrari-Team kennengelernt habe, ist das wie Feuer und Wasser. Das passt eigentlich nicht, ehrlich. Also würde mich jetzt extrem wundern, wenn das so geht. Und wenn er sich da wohlfühlt. Und dann eben noch die Leclerc-Nummer, der sich ja wirklich toll entwickelt. Also, man muss ja auch immer als Fahrer, die denken ja auch so ein bisschen langfristig. Klar, also langfristig 2 Jahre oder so. Wer ist mein Konkurrent? Wer sitzt da im Auto? Wer hat wo Politik hinter seinem Rücken innerhalb des Rennstalls? Das sind ja alles so Dinge, an die wir als Außenstehende im ersten Moment gar nicht denken. Wir denken auch, cool, Ferrari, da unterschreibe ich ja sofort, zack, zack, zack. Aber was steckt da noch im Großen und Ganzen dahinter? Und wer hat irgendwelche Interessen? Das ist ja auch ein großes Thema oft.
Und Carlos Sainz geht dann
steht man wahrscheinlich auch, das vielleicht noch ganz kurz, ja. Bei Ferrari steht man natürlich auch schneller vor der Tür dann wieder als bei anderen Teams. Und dann war es das ja eigentlich dann auch mit der Formel 1-Karriere. Also da sollte er dann schon vorsichtig sein. Und ich sehe ihn vielleicht dann doch eher wieder noch im Red Bull vielleicht ein Jahr. Aber wenn wir sehen.
Ja. Weil wer weiß, was passiert mit Max Verstappen. Das ist ja dann auch noch der wichtige Punkt. Ja? Wenn der irgendwo hingeht, dann bleibt der Ricciardo natürlich. Weil dann ist er da die Nummer 1. Dann kommt vielleicht der Sainz als Teamkollege oder keine Ahnung, wer auch immer. Deswegen, also das ist, glaube ich, jetzt auch noch viel zu früh in der Saison, darüber sich großartig den Kopf zu machen. Ich glaube, dass das auch recht lange dauern wird. Nicht so, wie wir es oft hatten, dass vor August da schon mal die Steine purzeln, glaube ich nicht. Ich glaube, das wird ziemlich lang dauern in dieser Saison, weil eben da so viel möglich ist, prinzipiell.
Dann vielleicht noch eine ganz, ganz kurze Frage von Lars Fleming. Die finde ich sehr interessant und die muss ich an dich weitergeben, Sascha. Hast du damals, bevor du deine ersten Rennen kommentiert hast, auch mal zu Hause geübt und alte Rennen abgespielt und dazu kommentiert? Übt man generell als Kommentator oder geht's einfach raus und los geht's?
Also ich habe nicht geübt. Ich habe ja ab 2003 quasi geübt, weil ich da ja andere Rennserien kommentiert habe. Und prinzipiell ist der Unterschied ja jetzt nicht so groß. Also es ist ja Motorsport. Also die Sportart bleibt ja die gleiche und die Dinge, auf die man achten muss, bleiben auch die gleichen. Insofern hatte ich ja schon Erfahrung, was jetzt Autorennen kommentieren anbelangt. Deswegen musste ich da jetzt nicht so üben. Also ich habe mein erstes Autorennen, ja, so, das war damals der Interaktivkanal, das war jetzt nicht komplett durchkommentiert, aber zumindest Fragmente ab 2003. Boah, und dann habe ich die
Indycar-Serie
kommentiert und dann noch die GP2 damals. Was habe ich noch gemacht? Ja, das war eigentlich so. Und A1 GP natürlich, die habe ich fast vergessen. Richtig, das war auch eine ziemlich coole Serie damals, dieser Nationen-Cup. Das heißt, ich habe da eigentlich ja schon Praxis sammeln können. Und so generell üben, nee. Was man natürlich macht, ist, dass man sich die Rennen anguckt, die man kommentiert hat. Meistens natürlich immer das Letzte. Und jetzt nicht komplett von vorne nach hinten, aber du weißt natürlich schon, die Szenen, die entscheidend waren. Und das habe ich mir immer angeguckt, um da nochmal zu gucken und mich auf den Stand zu bringen. Habe ich das gut rübergebracht? Habe ich verstanden überhaupt, was ich da erzählt habe? Ist das eigentlich alles so richtig gewesen, was wir da erzählt haben? Waren wir da auf dem Punkt? Das waren so Dinge. Und dann war es bei uns auch so üblich bei Sky. Und das ist immer noch üblich, auch bei allen anderen Sportarten, dass sich das Leute anschauen und dann dort auch Feedback geben. Das sind teilweise fachfremde Leute, teilweise sind es eben aber auch Leute aus der jeweiligen Fachredaktion, die sich auskennen, die dann dort ein Feedback geben. Und ja, das kann man dann annehmen oder nicht.
Okay, gut.
Aber naja, gut, es bleibt ja einem selber überlassen, ja, wie man das dann einschätzt und wie man damit umzugehen hat. Das auf jeden Fall. Aber in der Regel weiß man ja schon eigentlich ganz Gutes selbst einzuschätzen, wie die Leistung jetzt ganz persönlich war, ob man damit zufrieden war oder nicht. Und dann kann man es nochmal überprüfen. Das ist ja immer ganz sinnvoll.
So, bevor wir dich jetzt tatsächlich entlassen, natürlich noch dein Tipp, wer gewinnt den großen Preis von Spanien?
Das ist so schwer in dieser Saison, finde ich, das irgendwie vorherzusagen, wer da gute Karten hat. Ich glaube, dass Sebastian Vettel nach zuletzt zwei etwas aus seiner Sicht schwierigen Grand Prix in Barcelona oben steht. Glaube ich. Aber ehrlich gesagt, das ist echt schwer dieses Jahr. Kann man natürlich sagen, Gott sei Dank, die letzten Jahre war es dann halt oft viel zu einfach, ne? Welche Farbe man tippen musste.
Ja, tippen ist ein gutes Stichwort. kicktipp.de/startinggridmsr, wenn ihr bei unserem Tippspiel dabei sein wollt, dann messt euch mit uns natürlich und mit allen weiteren Fans, die dabei sind. Es wird noch einen tollen Preis geben, den werden wir in den nächsten Wochen bekannt geben können. Deswegen meldet euch an, seid dabei und vergesst das Tippen nicht, auch wenn es schwer ist. @sky_sascha_r ist die Adresse, wenn ihr Sascha bei Twitter folgen wollt, wenn ihr ihm Fragen stellen wollt. Das ist das sehr interaktiv, ja, passend zu seiner Tätigkeit im Interaktivkanal damals. Dort könnt ihr auch mit ihm sprechen. Wir werden ihn auch sicherlich nochmal in der Sendung hören, ne Sascha? Also da nagel ich dich mal drauf fest, du musst hier zurückkommen.
Nein. Ja, ja, versprochen, gerne.
Du gehörst jetzt hier dazu. Du gehörst jetzt hier dazu. Ja, das ist einfach so. Ja. Ne? Solange du nicht bei F1 TV kommentierst, bist du hier in unserer Starting Grid Familie dabei. Ne? Das ist ganz klar.
Sehr schön. Dann macht's gut. Vielen Dank,
danke, dass ich dabei
sein durfte. Ja, viel Spaß noch und am Wochenende hoffentlich ein spannendes Rennen für uns alle. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
So, Ole, 10 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Ja. Also wenn ihr nochmal anrufen wollt, nochmal dabei sein wollt, mit uns sprechen wollt, ein bisschen Zeit können wir noch nutzen. 0228-8236-9469, kevin.scheuren bei Skype oder StartingGridMSR live bei Twitter. Was erwartest du eigentlich für ein Rennwochenende, für ein Rennen in Barcelona?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es wird wie immer absolut langweilig. So wie eigentlich immer in Barcelona. Ich mache mir da ehrlich gesagt keine allzu großen Hoffnungen. Barcelona ist halt, ja, wir haben es ja schon gesagt, die Teams testen da in den Wintern immer, die kennen die Strecke in- und auswendig und das Layout ist jetzt auch nicht so freundlich für spannende Rennen und von daher, wenn jetzt sich nicht die Mercedes ins Auto fahren oder Pastor Maldonado auf Wunderreifen irgendwie gewinnt, dann ist es oft sehr langweilig, aber dadurch, dass wir ja dieses Jahr einen relativ engen Kampf an der Spitze haben, könnte es vielleicht interessant werden. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Außer natürlich, es regnet. Es ist ja irgendwie 50% Regenwahrscheinlichkeit. Ja. Was heißt, dass es am Sonntag trocken ist?
Wahrscheinlich ja, aber kühl wird's. Und das wird dann natürlich ganz interessant für die Reifen. Ja? Also wir haben ja, wie gesagt, die 2 Stufen weichere Mischung an diesem Wochenende. Wir sind Supersoft, wir sind Soft und Medium unterwegs, Rot, Gelb und Weiß. Und die Laufflächen haben sich ein bisschen verringert. Also Pirelli hat da was angepasst. Die sagen, es wird nichts an der Leistung ändern, nichts an der Länge der Stints. Da sind wir natürlich gespannt, ob das wirklich auch so stimmt oder ob sich dadurch auch irgendwelche taktischen Meisterleistungen mal wieder zeigen können. Fakt ist auf jeden Fall, Robert Kubica wird zum Einsatz kommen und zwar beim ersten freien Training am Freitag um 11 Uhr wird Robert Kubica erstmals seit, wann hat er das letzte Mal bei der Formel 1 an einem Rennwochenende? 2010,
glaube ich.
Oder 2010, ja. Wird auf jeden Fall dabei sein. Ich hoffe, er wird die Box nicht wieder auseinandernehmen. Das ist mal ganz wichtig, dass er da sauber aus der Box rausfährt. Hat er beim ersten Mal nicht funktioniert im Renault, als er getestet hat. Aber Spaß beiseite, das finde ich tatsächlich sehr interessant, dass Robert Kubica da im freien Training fahren kann. Das wird wahrscheinlich Wasser auf die Mühlen derer geben, die sowieso denken, dass Robert Kubica in dem Auto sitzen sollte und nicht Sergej Sirotkin.
Ja, wird natürlich ganz, ganz, ganz spannend werden. Ne? Also die Frage ist halt, wie schneidet er ab? Und wenn er er ersetzt Sirotkin wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja, natürlich. Wer noch sonst? ist ja klar. Wenn er vor Sirotkin natürlich irgendwie liegt und jetzt Sirotkin problemloses Training hatte, dann wird man natürlich wieder sagen, warum fährt denn eigentlich der Sirotkin und warum, was soll das hier? Und Robert Kubica gehört in die Formel 1 und bla bla bla. Das haben wir vorhin schon besprochen. Sergej Sirotkin ist halt Russe, ja, und hat Geld. So, Das ist der Grund, warum er fährt und nicht Robert Kubica. Und das hat auch nichts mit Robert Kubicas Hand zu tun. Das hat alleine mit Geld zu tun. Aber es wird natürlich ganz interessant. Das ist auch für Robert Kubica natürlich eine Chance, sich zu empfehlen. Vielleicht für das nächste Jahr bei irgendeinem Team, bei Sauber zum Beispiel, oder auch natürlich für andere Rennserien. Ich habe jetzt irgendwie auch gesehen, er hat jetzt irgendwie eine Partnerschaft mit Lamborghini oder sowas. Also vielleicht sehen wir ihn ja auch nächstes Jahr in Le Mans oder sowas, bei der WEC, wo er ja auch schon getestet hat. Also das ist eine Chance eigentlich für Robert Kubica. Und wenn, natürlich ist, ich glaube, der ist mehr motiviert als alle anderen an diesem Wochenende. Und wenn er natürlich die Großen so ein bisschen ärgern kann und vielleicht so auf, ja, vor Sergej Sirotkin dann im ersten Training landet, dann, ja, wird es zumindest Boulevardesque gesehen ein sehr interessantes Wochenende.
Absolut. Interessant wird auch das Qualifying. Das ist in Spanien natürlich sehr, sehr wichtig. Denn wie schon vorhin festgestellt, überholen ist nicht ganz so einfach. Neuer Asphalt, das wird auch noch ganz interessant. Also gibt einige Facetten, die da eine Rolle spielen. Qualifying wird seine ganz eigene Geschichte schreiben eventuell, denn die FIA hat eine Neuregelung festgesetzt in Sachen Ölverbrennung. Und zwar, dass im Qualifying weder Öl nachgefüllt werden darf, noch ein Zusatztank aktiviert werden kann, damit genauere Messungen möglich sind. Denn es wird so ein bisschen spekuliert, dass Ferrari bei der Ölverbrennung getrickst hat und der Leistungssteigerung das Ganze ein bisschen dient und deswegen Sebastian Vettel in 3 von 4 Rennen auf der Pole-Position stand. Wäre natürlich jetzt ein Ding, wenn jetzt gerade tatsächlich Ferrari nicht die Pole-Position hat, dann wird ein Schlupfloch geschlossen und das könnte Mercedes in die Karten spielen. Lewis Hamilton, der wahrscheinlich immer noch in New York weilt, weiß ich aber nicht ganz genau, hat ja einen verspäteten Flug gehabt, konnte man auf seinen Social-Media-Kanälen sehen.
Dafür hat er ein tolles Outfit angehabt.
Tolles Outfit, ja, wirklich toll.
Richtig klasse.
Der ja erneut gewinnen muss eigentlich, ja, und vielleicht auch jetzt mal eine Serie starten muss, um Sebastian Vettel dauerhaft auch unter Druck zu setzen. Das wird ein sehr, sehr spannender Zweikampf, auch teamintern, glaube ich, an diesem Wochenende. Sowohl bei Ferrari als auch bei Mercedes, natürlich bei Red Bull sowieso. Ja, und dann dahinter bin ich gespannt, wer sich dann in die nächstbeste Position schieben kann. Vielleicht wieder Force India, vielleicht kommen die jetzt in die Saison. Oder doch Renault? Also ist natürlich alles ein Blick in die Glaskugel, aber ich glaube, eins ist klar, Ole, nach diesem Rennen in Spanien sind wir, was die Entwicklung in der Saison angeht, einen ganzen Schritt voraus.
Ja, definitiv. Also das haben wir ja vorhin schon mal gesagt, es ist halt wegweisend, ne, in gewisser Weise. Und von daher, ja, ist es natürlich echt ganz interessant, wer da wo steht. Und das ist natürlich auch ja, ein Schicksalsrennen in gewisser Weise, ja, denn nehmen wir mal an, Ferrari ist hier wieder so stark und vielleicht ist sogar Red Bull oder Renault, ja, vielleicht sind die auch stärker oder so, dann ist das natürlich der Ton, der für die restliche Saison gesetzt wird, ja, und wenn Mercedes hier ja wieder so unterdurchschnittlich für ihre Verhältnisse ist wie in den letzten Rennen. Denn sind wir mal ehrlich, das Team, von dem wir am wenigsten dieses Jahr gesehen haben, ist Mercedes. Und gerade Lewis Hamilton. Ja, also da müssen wir nicht über den Baku-Sieg reden, der ja mehr Glück als Verstand war. Ja, dass der Zufall war, weil rein leistungstechnisch ist Valtteri Bottas in den ersten 4 Rennen der deutlich bessere gewesen. Abgesehen vom Qualifying in Australien. Und das ist natürlich dann ganz, ganz spannend. Und eigentlich muss Lewis Hamilton gewinnen. Er ist aber irgendwie die Ruhe selbst, habe ich so immer das Gefühl. Das ist natürlich ganz interessant. Ich denke aber, es spricht doch ein bisschen mehr für Ferrari und das ist doch ganz gut. Jetzt gerade dann zum Europa-Auftakt ist es doch sehr spannend dann für die weiteren Europarennen. Und ich bin vor allem auch gespannt, was Red Bull macht. Und wer da im Mittelfeld sich hervortun kann. Also zum Beispiel, ja, was macht McLaren? Was macht vielleicht auch Force India? Ja, die ja jetzt mit dem Podium irgendwie oben auf sind, von denen man aber auch noch nichts gesehen hat. Also es ist echt spannend. Also wahrscheinlich wird sich am Ende dann nichts ändern. Es ist einfach komplett langweilig. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren überraschen.
Ja, das lassen wir uns, glaube ich, alle. Zum Abschluss müssen wir aber natürlich tippen. Wir tippen die ersten 3 und die Pole Position. Ole.
Pole Position, lehne ich mich mal etwas aus dem Fenster und sage Kimi Räikkönen. Und der gewinnt natürlich aber nicht, denn es gewinnt Sebastian Vettel vor Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton.
Okay, ich sage Pole Position Valtteri Bottas und er scheidet aus. Lewis Hamilton gewinnt das Rennen vor Sebastian Vettel und Max Verstappen. Der schafft es erstmals aufs Podium. Wichtige Punkte für Red Bull am Ende und wir freuen uns, glaube ich, beide sehr auf das Wochenende, einfach weil auch eine neue Zeitrechnung beginnt durch F1 TV, also wenn es denn alles funktioniert. Ich glaube, da werden wir spannend drauf schauen. Erstes freies Training um 11 Uhr am Freitag, zweites um 15 Uhr, das dritte freie Training am Samstag um 12, Qualifying um 15 Uhr und Sonntag 15.10 Uhr das Rennen in Spanien auf F1 TV, unter anderem natürlich auch bei RTL, ORF, im SRF und wo auch immer ihr Formel 1 schaut. Das war Starting Grid Live. Das war die zweite Ausgabe 2018 von Starting Grid Live. Wir werden natürlich wieder live gehen im Laufe der Saison. Wann das sein wird, da behaltet ihr am besten unsere Social-Media-Kanäle im Auge, unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Kanäle, @MikeWeiss, MIKEVICE, @KS_0811 und natürlich unsere Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans. Die Zeit geht uns langsam aus. Ole, halt dein letztes Wort kurz. Du hast noch 40 Sekunden.
Es hat mich sehr gefreut, wieder dabei zu sein. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr angerufen habt, dass ihr dabei wart, live zugehört habt und natürlich dann auch die On-Demand-Ausgabe gehört habt. Ich denke, uns steht ein sehr spannender Europa-Auftakt bevor. Kommt in unsere Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans, ist geschlossene Gruppe, aber wir lassen jeden rein. Also einfach Beitrittsanfrage stellen und dabei sein und mit uns über das Rennen diskutieren. Und ich wünsche dabei ganz viel Spaß beim Rennen und wir hören uns nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt wie immer natürlich nur eins, keep Racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.